Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Heute als Special Guest neben mir meine Frau Yves.
Hallo.
Ich bin Ingo Quentler und Dan Miesen ist zugeschaltet über Skype. Alle, die das bei YouTube sehen, sehen Dan Miesen hier auf diesem großen iPad auch. Und wir hoffen, dass das jetzt technisch alles funktioniert. Wenn nicht, wird zwischendurch mal, müssen wir tatsächlich mal den Podcast schneiden, um das irgendwie hinzukriegen. Und ja, heute das große Thema, und zwar hat die Familie oder meine Familie, wir haben uns mit Corona angesteckt gehabt vor 2-3 Wochen. Heute letzter Tag der Quarantäne für mich und für Yves jetzt auch bald, weil die noch Husten hat. Aber darüber einfach mal zu erzählen, also ich habe bei Strava irgendwo mal das Wort erwähnt, dass ich wieder einen Trainingseinstieg hatte, und dann kamen auch gleich Kommentare, na, ihr könnt ja mal berichten, wie es war. Für alle, für die das Thema jetzt leid sind, ja, dann ist das vielleicht eine Folge, die man überspringen muss. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, oder zumindest war es so, während ich die Krankheit hatte, hätte ich mir schon gewünscht, ja, mehr Informationen zu bekommen von Leuten, die das schon mal durchgemacht haben. Ging dir auch so, ne?
Ja, das war ja eigentlich gleich dein erster Impuls, ne? Als wir krank geworden sind, hast du mit als erstes gesagt, Ethan, war das durch, ja, machen wir einen Podcast drüber. Damals habe ich noch gesagt, auf gar keinen Fall mache ich da irgendwas mit, aber wir haben tatsächlich in der Erkrankung gemerkt, dass es uns total gut getan hat, Erfahrungsberichte von anderen Betroffenen zu konsumieren. Können wir ja nachher noch erzählen, warum
genau.
Uns das gut getan hat.
Und ja, und das Ganze jetzt erstmal noch einmal noch den Sicherheitsabstand wahren zu Dan. Ansonsten sind wir ja, soweit ich das weiß, immun genau, und können keinen mehr anstecken danach. Aber wir dachten jetzt direkt 14 Tage nach der Krankheit nicht, oder nach Krankheitsbedingungen nicht sofort. Hätten wir sonst auch ins Büro marschieren können, aber so versuchen wir das jetzt mit dieser Bildschirmlösung für alle, die zugucken, für die zuhören. Natürlich ist die Soundqualität nicht so perfekt wie sonst, weil Dan hat zwar ein gutes Mikrofon, aber die Übertragung muss man halt gucken, ob das alles so funktioniert. Wir hoffen, dass das jetzt irgendwie, dass Skype uns nicht im Stich lässt und eine gute Qualität hier bietet.
Aber jetzt steht das doch, alles gut.
Genau, und man kann dich sehen. Wir sehen dich ganz klar. Also du siehst uns nicht, das ist ja der Witzige. Dan kann uns ja leider nicht sehen, weil ja das iPad zur Kamera zeigt. Und wir sehen dich ganz klein auf dem Kamerabildschirm da hinten.
Ja, da erkennt man eigentlich auch nichts.
Ein Podcast ist ja eigentlich auch zum Hören.
Genau, da, nicht zum
genau. Gucken. Genau, jetzt würde ich mal so zu Anfang tatsächlich mal, weil ja jetzt auch die ganze Videoproduktion in Stocken geraten ist, ja, erzählen, wie es bei uns überhaupt läuft im Bike-Geschäft. Also Dan ist ja noch voll dabei und wir haben jetzt die gesamte Beratung, machst du jetzt ja hauptsächlich telefonisch, oder?
Genau, ja, viele Kunden berufen sich jetzt darauf, den Aufruf, Mensch, wenn ihr da eine kompetente Beratung haben wollt, lasst es uns wissen, ich rufe die Leute zurück, das macht Matthias auch. Und ich würde mal sagen, von 8 Stunden am Tag bin ich mindestens 5 am Telefonieren.
Und es ist auch tatsächlich so, dass die Beratung ja dann doch sehr intensiv stattfindet, außer dass man halt nicht um die Räder rummarschieren kann, ne?
Genau, was wir aber meistens besprechen, ist, dass dann ganz klar ist, welche Schaltgruppe soll an dein Rad, welche Laufräder. Wenn alles diese, für all diese Fragen gibt es halt nochmal ein paar Minuten mehr Zeit, als es sonst gibt. Und wenn zum Beispiel bei vielen Kunden klar ist, welche Rahmengröße sie brauchen, wenn das 100% steht, aber nicht ganz klar ist, auf welcher Höhe man nachher sitzt und auf welche Vorbaulänge wir genau zurückgreifen. Mit dem bin ich dann jetzt mit den Kunden so verblieben, dass sie erst das Rad bekommen und das passende Bike-Fitting dann, wenn wir wieder geöffnet haben, was das Bike-Fitting angeht. Also ich habe tatsächlich morgen und übermorgen Räderübergaben, auch so richtig mit Distanz, auf dem Hof. aber die Kunden müssen halt einfach, was ich eigentlich nicht mehr wollte, so für mich einfach an der Straße ein bisschen rauf und runter fahren und ich gucke mir das an, ob ich damit zufrieden bin, und das letztendlich finale Bike-Fitting kommt dann wahrscheinlich 1, 2, 3 Monate später.
Genau, also so machen wir es halt, einfach die Distanz wahren bei der Übergabe des Rades, und du siehst ja dann trotzdem oft, wenn wie der Mensch auf dem Rad sieht und an dir vorbeifährt, das ist ja das erstmal das Wichtigste, und dann die letzten Feinschliff im Bike-Fitting, den muss man dann halt tatsächlich nachholen. Das hilft alles nichts. Also generell für alle Kunden, auch die schon Räder haben, die Bike-Fittings können wir halt momentan oder wollen wir halt, ich weiß gar nicht, ob wir es dürften. Ich glaube, wir dürfen es noch nicht mal und wir machen es auch nicht.
Ja, also da müssen wir wirklich uns ein bisschen zurücknehmen, und auch die Kunden kriegen halt wirklich die Räder vor dem Laden übergeben mit Abstand, und auch die Werkstatt ist ja noch im Betrieb, da funktioniert das genauso, Räder können gebracht werden, also die warten vor unserer Werkstatt, und bis aufgemacht wird, und dann gehen die Kunden von dem Fahrrad weg und dann wird erst das Fahrrad in die Werkstatt transportiert.
Ja, und so haben wir dann zumindest tatsächlich, gibt einen ganz, ganz interessanten Link, den ich gestern bekommen habe, Stacklines News and Insights, Top 100 fastest Growing und Declining Categories in E-Commerce. Da ging es darum, was so eine Top 100-Liste, was im E-Commerce am meisten jetzt ja gestiegen ist an Käufen, Verkäufen und was gesunken ist. Und ja, unser Bike-Bereich, ja, wir haben ja Enjoy Your Bike, da haben wir tatsächlich das Glück, dass das ja so zumindest jetzt, haben wir auch sinkende Umsätze, aber wir können auch überleben. Im Kamerabereich ist das schon schlimmer. Da ist Top 3, der sind die Kameraverkäufe, die nach unten gehen. Mhm. Und ja, das merken wir auch im E-Commerce natürlich auch, dass da Kamerataschen und Kamera ist natürlich, dass unser Enjoy Your Camera-Kanal, der ist natürlich sehr, sehr, ja, reiselastig auch, ne? Über Ostern, bevor du eine Reise machst, kaufst du dir vielleicht nochmal die richtige passende Kameratasche dazu. Das ist übrigens, Kamerataschen ist auch so ein Segment, was dann sofort in dieser Top 20-Liste auftaucht. Und ja, wir arbeiten jetzt auch zumindest Teilzeit, viele in Teilzeit Kurzarbeit bei uns, weil es auch die Händler, die wir beliefern im Kamerabereich, natürlich auch alle geschlossen haben derzeit. Das so als kleines Update, da haben wir letztes Mal ja schon kurz drüber gesprochen. Und ich bin da natürlich auch dankbar an das Team, die dann da auch alle, ja, das mittragen so. Und wir haben die meisten, Gott sei Dank, zumindest so in Teilzeit noch, dass die dann von zu Hause aus zumindest so 15 Stunden die Woche arbeiten können. Aber es ist bei uns natürlich auch alles weniger geworden. Umso dankbarer sind wir natürlich, dass im Fahrradbereich da auch immer noch Kunden kommen, die jetzt unsere Videos entdecken, vielleicht auch die Zeit haben, die zu gucken, mhm, und dann doch nochmal ab und zu ein Rad oder Zubehör bei uns kaufen. Gut, diesen Link mit dieser Top 100, den kann ich ja mal mit in die Shownotes packen, könnt ihr euch mal angucken.
Da waren Brotbackautomaten auf Platz 2, glaube ich.
Ja, mein Mann hat auch gleich eingekauft. Aber ein Brot hat er bis jetzt gebacken, genau.
Ja, der Witz ist, an Brotbackautomaten hatte ich sowieso schon monatelang gedacht, dass ich das eigentlich nicht doof finde, unabhängig von Corona.
Wie du doof findest, und dann hast du trotzdem eingekauft?
Nee, dass ich nicht doof finde.
Ach so.
Nee, und dann war aber tatsächlich, kam ja bei uns dieser Infekt und dann natürlich einhergehend eine längere Quarantäne, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist der Zeitpunkt. Und der Witz ist, du hast auch tatsächlich kaum noch welche gekriegt. Ich habe irgendeinen Online-Shop, weiß ich nicht mehr, wo das war, also entweder sie waren irgendwie bei eBay für doppelt so viel Geld drin tatsächlich, teilweise, das hätte ich jetzt nicht gemacht. Und einen Online-Shop habe ich gefunden, der noch so ein Ding auf Lager hatte. Der Witz ist aber, dass wir so viel Fürsorge hier erfahren haben, da werden wir sicherlich später auch noch drüber sprechen, dass ich erst ein Brot backen musste oder konnte, weil jeden Tag irgendwie ein anderer Nachbar uns irgendwie Brötchen oder Brot vor die Tür gestellt hat. Also hätten wir jetzt gar nicht, zumindest für die Phase der Quarantäne, nicht gebraucht, aber ich werde jetzt anfangen, da mal so einen Sauerteig anzuzüchten und solche Sachen und werde mich da ein bisschen mit beschäftigen. Und das erste Brot, das wir gemacht haben, war jedenfalls schon mal super.
Ja, sofern man es schmecken konnte.
Aber lustig, Top 3 war tatsächlich in dieser Liste, dann habe ich mich dann gleich wiedererkannt. Also lustig.
Viel schwerer ist ja, das Mehl dafür zu bekommen. Ne? Braucht man ja auch schon Kontakte, um Mehl zu bekommen. Also, ja. Aber wir sind jetzt ausgestattet.
Gut, jetzt noch mal ganz kurz. Ich mache auch für die drei Themen, die wir jetzt haben. Also ein Thema, was wir noch hinten dranhängen wollen, ist auch, das habe ich das im Intro erzählt, weiß ich gar nicht, dass wir hinten dran noch mal so ein bisschen über die Wettkämpfe, die jetzt alle ausfallen, sprechen. Auch unsere eigenen Wettkämpfe, wie das Ganze mit dem Radsport ist. Das ist sozusagen so ein kleines Hauptthema, was wir noch hinten dranhängen. Jetzt erstmal, und ich mache so Minutenangaben. Das heißt, ihr könnt da hinspringen, könnt in den Shownotes gucken, ab welcher Minute wir worüber gesprochen haben. Jetzt würde ich gerne in eigener Sache nochmal ansprechen, so 3, 4 Neuheiten, die wir im Shop bekommen haben, die ganz witzig sind, weil ja erstens das besondere Produkte sind und da auch eine kleine Geschichte zum Teil dahinter steht. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, alle, die es bei YouTube sehen, ich habe hier so ein Klixi, so ein kleines Schutzblech, was man am Sattel dran machen kann, was man auch von S-Saver schon kennt. Und Klixi, der kam auf dem Kameramessestand, eine der letzten Messen, die noch stattgefunden haben in Hamburg, hat uns gesagt, hier, guck mal, ich habe was Besseres als S-Saver gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, ne? Aber zumindest hat er es ja so gesagt.
Uiuiuiui, du lehnst dich ja aus dem Fenster.
Ich dachte, vergleichende Werbung ist doch okay, oder?
Weiß nicht, die S-Saver sind natürlich auch super. Er hat halt ein anderes Konzept zur Anbringung. Also es lässt sich sehr, sehr einfach klick, klick anbringen. Und wir haben jetzt tatsächlich die Chance mit ihm gehabt. Das kann man in der Kamera sicherlich jetzt so nicht sehen. Das machen wir dann im Video nochmal. Ich halte es trotzdem mal rein, dass da unser kleiner, so ganz dezent, unser Enjoy Your Bike Schriftzug auch drauf ist. Und ich habe das angebracht bei mir am Open Wide, bin da auch schon mit gefahren. Da war das allerdings noch nicht mit Enjoy Your Bike bedruckt. Das war so ein erster Prototyp, um das mal zu testen. Haben wir jetzt und habe das für gut befunden. Das Ding hängt bombenfest. Und ganz oft sind ja diese, gibt ja neben S-Haver auch noch andere Hersteller. Ganz oft ist es so, dass die sich irgendwie verbiegen und mal so seitlich wegstehen und nicht mehr gerade hinten am Hinterrad. Und das ist hier jetzt nicht passiert. Das war halt immer gerade hinten. Kostet jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 10 Euro. Ist auch also nicht teuer. Könnt ihr euch in meinem Shop angucken. Ich verlinke das. Und da folgt natürlich auch nochmal ein ausführliches Video dazu. Ich finde halt die Anbringung hier wirklich nochmal was Besonderes. Da hat er sich, glaube ich, auch patentieren lassen. Klixi. Und mit dem habe ich auch lange telefoniert. Und mit dem haben wir jetzt zusammen diese Enjoy Your Bike Edition gemacht. Was jetzt auch endlich und immer wieder nachgefragt wurde, wir hatten im Eurobike-Video die Pocket Pedals. Und zwar ist das letztendlich, halte ich hier auch mal in die Kamera, eigentlich eine Pedale. Das heißt, du fährst mit Klickpedalen. Das würde dich sogar freuen hier. Ja.
Ich habe es auch zu Hause. Ich kann es auch in die Kamera halten.
Ah ja, was ist das?
Weil du hast ja diese Klickpedalen an deinem Open oder wo auch immer, so Mountainbike. Und es geht auch für Rennradpedalen, beides Shimano. Das heißt, entweder du hast die Shimano Mountainbike-Pedale, also SPD, oder die, wie heißt die Rennradpedale von Shimano? SPD SL. Funktioniert für beides. Das heißt, da stülpt man über seine Pedale rüber und hat eine normale Pedale und kann mit normalen Schuhen mit seinem Rad fahren.
Ach, das ist super.
Ja, und das haben wir damals bei der Eurobike schon im Video gehabt und ganz oft haben Leute gefragt, wann kommt denn das endlich? Deswegen erwähne ich das jetzt hier auch noch. Die haben relativ lange, also wir haben ja einen Prototypen schon gehabt und die haben relativ lange hier nochmal an der Stabilität gearbeitet und so weiter. Wie gesagt, da folgt auch ein Video zu. Ich wollte das jetzt nur mal erwähnen, weil da viele Fragen immer kamen. Das ist jetzt endlich angekommen.
Aber wenn ich mich wieder einklicken will, muss das wieder ab.
Genau, du stülpst das, der Witz ist, man kann das hier so aufstülpen.
Ach so, und dann nimmt das in der Handtasche
und dann irgendwie mit. Passt sich das genau in diese SPD-Form rein oder halt in diese SPD-SL-Form, sitzt dann stabil und dann kannst du sozusagen mit normalen Schuhen fahren. Und gerade beim Open, das nutzt man ja vielleicht auch mal im Alltag, kann man dann da einfach normal mitfahren. Also das ist jetzt auch angekommen. Dann der Element Bolt in Schwarz ist angekommen, Stealth-Version. Da mache ich auch nochmal ein Video zu. Der ist letztendlich vom Betriebssystem das gleiche wie der alte Wahoo, aber halt jetzt schick komplett in Schwarz und nicht mehr grau. Und das ist ja was ich mir schon lange gewünscht hätte. Hätte ich ja von vornherein schon so genommen. Ist auch insgesamt jetzt 20 Euro günstiger geworden. Das heißt, mit dem Element Bolt kriegt man für 220 Euro schon ja wirklich ein routingfähiges Gerät, mit dem man sämtliche Routen machen kann. Nach wie vor eins der besten Fahrradcomputer, finde ich. Vor allem in der Preisklasse. Und das habe ich jetzt nicht hier, von Bicycle Dudes. Das ist eine Firma aus Hameln. Die machen so eine Art Regale, Möbel. Verlinke ich natürlich auch nochmal in den Shownotes, wo du wo du dein Fahrrad an die Wand hängen kannst.
Da habe ich gestern mal
gesehen. Ja, und das sind wirklich, wirklich schicke Sachen, einfache, schicke Sachen, nicht zu teuer, in verschiedenen Holzarten, teilweise sogar, glaube ich, Echtholz, Furnierholz ein bisschen günstiger und solche Sachen. Da haben wir das Video jetzt auch noch nicht zugeschafft, aufgrund dieser Situation, die wir sie jetzt haben. Die wollten wir eigentlich beim Kollegen Marc, der wollte sowas in der Wohnung installieren und wir wollten das mal so ein bisschen videomäßig begleiten.
Aber bei mir hängt jetzt schon eins. Ja? Ein schönes Pinarello von 1984 draufgehängt.
Ach so, das wusste ich gar nicht, dass du schon eins mitgenommen hast. Ist super, oder? Ja. Sieht gut aus, oder?
Wusstest du nicht, dass ich einen mit nach Hause nehme? Ist doch klar, dass ich der Erste bin, der einen braucht.
Nee, also finde ich, wie war die Anbringung und Stabilität? Alles super?
Alles wirklich easy. Also wirklich zwei Löcher bohren mit so ganz, das muss man wissen, das geht nicht in so einer Sperrholzwand, hätte ich fast gesagt, in so einer Rigipswand, also wirklich ins Mauerwerk. Zwei Dübeln reinmachen, also Anbringung, 10 Minuten.
Ja, cool. Ja, also ich finde es auch eine ganz coole Sache, weil die sehen so ganz schick aus und weiß ich nicht. Wir haben, und das war so eine Hamelner Firma, da bin ich auch über einen Kontakt von einem Freund dran gekommen, der gesagt hat, du, ich war da, ich habe bei denen irgendwie, oder er hat, oder die, ich glaube, der hat bei dem gebrauchte Stühle gekauft und ist dann da reinmarschiert, hat diese Dinger gesehen, hat gesagt, Ingo, du musst mal Kontakt aufnehmen. Und die sitzen in Hameln, auch ein junges Startup sozusagen oder eine kleine Firma. Und wir haben da jetzt mit angefangen. Zumindest im Shop sind sie alle schon drin. Video folgt.
Ja, schöne Sachen. Da kann ich bestätigen. Ist eine kleine Klappe bei meinem Halter da dran, wo du noch so ein bisschen Zubehörsachen reinpacken kannst. Also wirklich sehr schön.
Gut, ja, das ist so viel jetzt dazu, ja, als Ersatz dafür, dass wir keine Videos gemacht haben. Aber wie gesagt, jetzt geht es auch bald wieder los. Ich glaube, ich habe auch noch ein, zwei Videos irgendwo auf der Festplatte, die wir vor Corona gedreht haben, die ich auch noch schneiden kann und hochladen kann. Also nicht wundern, da kommen auch noch ältere Videos, die wir jetzt noch auf der Festplatte haben. Aber ansonsten hoffen wir, dass wir jetzt einfach wieder loslegen können hier. Gut, ja, jetzt geht's um das große Thema. Wir sind tatsächlich ja hier an der schneller als gedacht erkrankt. Also ich habe ja vorher schon immer zu Freunden gesagt, naja, wenn du eine Ärztin als Frau hast, ist das Risiko ja sowieso schon erhöht. Also ja, kann man sich ja leider gar nicht so richtig vor schützen.
Ja, genau. Also Ingo hat schon immer gesagt, oh nee, Yves, du schleppst uns das sowieso hier alles an. Da war ich dann aber noch etwas pikiert und habe gesagt, so ist das eben als Arzt, da setzt man sich immer ein gewissen Risiko aus. Und dann kam es aber tatsächlich viel, viel schneller als gedacht.
Ja, wir wollten dir eigentlich schon ein Hotelzimmer oder sonst hier, aber dann haben wir die ganzen Hotels zugemacht.
Ich habe mich dagegen verweigert. Ich habe gesagt, da muss jetzt die ganze Familie mit durch. Also das war auch wirklich interessant. Ich arbeite ja als Kinderärztin in einer sehr, sehr großen Praxis und wir hatten eigentlich gar keine offensichtlichen Corona-Fälle, wobei man jetzt im Nachhinein aber auch sagen muss, ich glaube, dass diese Grippewelle direkt in die beginnende Corona-Epidemie übergegangen ist und dass eventuell im Nachhinein auch des einen oder anderen Patienten, dem man jetzt meint, der hatte eine Grippe, vielleicht auch schon Corona hatte. Also und auch im Nachhinein betrachtet wurden bei uns in der Praxis einige Helferinnen krank. Das haben wir aber überhaupt nicht so gesehen, dass das jetzt irgendwie Covid sein könnte, ne? Weil damals war es noch ganz streng. Es wurden nur Abstriche gemacht bei denen, die aus dem Risikogebiet kamen oder die nachweislich Kontakt hatten zu einer positiven Person. Und jetzt im Nachhinein ist man immer schlauer, finde ich, dass viel zu spät darauf reagiert wurde, dass vielleicht so medizinische Mitarbeiter oder auch Altenheime und alle, die ganz viel Menschenkontakt haben, viel, viel schneller getestet werden müssen. Und ist dann bei uns ein bisschen untergegangen. Und als ich dann ganz plötzlich krank wurde, habe ich ziemlich schnell gewusst, das ist keine Grippe, zumal ich auch Grippe geimpft bin. Und habe auch gewusst, das ist keine Erkältung und hatte dann natürlich die Möglichkeiten, sehr schnell selber an so einen Abstrich ranzukommen. Ne?
Ja, das ging dann alles, war tatsächlich so ein Samstagvormittag vor, ja, jetzt fast drei Wochen, zweieinhalb Wochen.
Genau, vor zweieinhalb Wochen. Sehr lustig, ich bin eigentlich an dem Tag krank geworden, als Merkel die Ansprache gehalten hat und danach in Quarantäne musste, weil ihr Arzt Corona hat. Und da habe ich immer nur gedacht, ja gut, ich bin jetzt in guter Gesellschaft, weil man fühlt sich tatsächlich als Arzt auch nicht so toll, wenn man dem Patienten erzählen muss, so, ihr wart jetzt anderthalb Wochen nicht draußen, aber vielleicht habe ich euch angesteckt, ne? Obwohl die alle ganz, ganz lieb reagiert haben und sehr verständnisvoll waren. Und aber das kriegt man ja jetzt auch mit. Ich persönlich glaube, es ist wirklich ein Riesenthema, die Covid- oder Corona-Durchseuchungs- oder Erkrankungsrate bei medizinischem Personal, ne? Und Altenheimen und so. Und da, ich denke, es ist logistisch wahrscheinlich alles nicht möglich, aber man müsste da so ungefähr jeden zweiten Tag oder so bei den Beschäftigten einen Abstrich machen. Aber es geht so alles nicht. Aber es ist schon hochinteressant.
Ja, und wir haben uns dann auch ja sofort freiwillig, ohne dass wir den Test hatten, schon in Quarantäne begeben. Genau, auch die Gesunden sofort. In der Familie. Das heißt, ich war noch ein letztes Mal Radfahren an dem Vormittag.
Ja, an dem Vormittag müssen wir auch ehrlich sagen, da war es mir noch nicht so klar. Es hat halt in der Nacht angefangen, dass ich ganz doll Kopfschmerzen kriegte. Also jetzt auch nicht unbedingt so ein total typisches Symptom. Ich bin aufgewacht mit Kopfschmerzen und mit Schüttelfrost und habe da aber nachts noch gedacht, bilde ich mir das jetzt ein oder wie? Und dann kam vormittags etwas Husten. Aber das war alles noch nicht so, dass ich gedacht habe, das ist es jetzt. Dann hat Ingo noch eine riesengroße Radtour gemacht. Draußen, Gott sei Dank, ne?
Und mit mir zusammen.
Ja, genau. Noch, ich glaube, mit mehreren zusammen, ne? Aber weil es draußen war und ich glaube, beim Fahrradfahren kann man ja jetzt auch nicht so dicht da die ganze Zeit zusammenfahren. Da ist, glaube ich, das Risiko relativ gering. Und im Laufe des Nachmittags, da war dann Ingo auch wieder da, kriegte ich aber ganz hohes Fieber. Und da war klar, okay, komm, das ist keine Erkältung. Und ab der Sekunde habe ich gesagt, so ihr Lieben, Rest der Familie, wir dürfen jetzt überhaupt nicht mehr raus und kein Mensch betritt dieses Haus. Und das haben Gott sei Dank der Rest meiner Familie auch ganz lieb mitgebracht.
Ja, bis zum heutigen Tag. Also heute dürfte ich wieder, aber ich habe es noch gar nicht geschafft, vor die Tür zu gehen. Aber bis zum heutigen Tag ist das so. Und ich habe auch tatsächlich ab dem Tag auch aufgehört, Sport zu machen, weil ich wusste, naja, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich mich jetzt auch angesteckt habe schon oder anstecken werde. Wo ich gesagt habe, okay, jetzt das Immunsystem vor so einem Infekt nochmal zu überlasten, ist auch keine gute Idee. Habe ich dann sozusagen sofort aufgehört, Sport zu machen, damit ich einfach, wenn ich in die Krankheit gehe, da sozusagen so Körper so fit wie möglich ist.
Ja, wir haben auch uns überlegt, ob wir jetzt versuchen, das aus der Familie komplett fernzuhalten. Also in der Sekunde, als mir klar war, das wird jetzt wahrscheinlich Covid sein, bin ich ins Gästezimmer gezogen. Da haben wir Gott sei Dank die Möglichkeiten zu. Aber das war auch so ein bisschen Beruhigung meines Mannes, weil ich wusste, er wird sich sowieso wahrscheinlich in den 1 bis 2 Tagen davor angesteckt haben. Weil man sagt ja, 2 Tage bevor die Symptome kommen, ist man ansteckend und wahrscheinlich sogar viel ansteckender als in dem Moment, wo die Symptome dann da sind. Das ist ja das ganze Drama an der Geschichte. Und mir war auch ziemlich klar, dass ich wahrscheinlich meine Tochter direkt mit angesteckt habe, weil wir haben uns einen schönen Frauenabend gemacht am Tag, also an dem Abend, an dem ich krank wurde, ne, und haben eng gekuschelt, irgendeinen Kinoabend gemacht. Und dann ist es auch so gekommen. Also ungefähr 5 Tage später hatte dann Ingo die Symptome und unsere Tochter auch. Der Einzige, der überhaupt gar nichts hatte, von dem wir ausgehen, dass er dann so dieser sogenannte asymptomatische Träger ist, war unser Sohn. Der hatte wirklich überhaupt gar nichts.
Ne? Ja, ein ganz bisschen schnupfen kann er, aber auch nicht wirklich relevant.
Das hätte man im Leben nie wahrgenommen.
Ne? Ja. Genau, und das heißt, wir hatten auch tatsächlich, das ist vielleicht auch ganz interessant, warum wir jetzt hier zusammensitzen, weil wir unterschiedliche Krankheitsverläufe und Krankheitsstärken, wie auch immer man das nennt, hat. Also es war wirklich so, die Inkubationszeit kam wirklich hin mit den 5 Tagen bei mir.
Ja, sagt man ja so, mittlere Inkubationszeit 5 bis 6 Tage, und das haute wirklich hin, bei uns jetzt jedenfalls, ne, in unserer Familie.
Und es war so, dass du aber ja eigentlich mit dem Fieber und so weiter, Kopfschmerzen, Husten, dass es aber eigentlich so am nächsten, übernächsten Tag schon ein bisschen besser war als jetzt diese Initialzündung. Ne?
Ja, wobei ich glaube, ich habe es mir auch eingeredet, dass es besser ist. Das Fieber, 39 Grad, war tatsächlich nur einen halben Tag. Aber ich hatte die ganze Zeit noch erhöhte Temperatur, habe da auch immer fleißig Fieber gemessen und hatte immer stärker werdenden Husten. Und es kam eben ganz, ganz starke Erschöpfung dazu, wahnsinnig Muskelschmerzen. Ich musste noch ein bisschen lachen, weil wir hatten uns, unser Sohn und wir haben uns so einen Liegestützen-Contest auf YouTube angeguckt von so einem lustigen Typen, der hat irgendwie 2500 Liegestütze in einer Stunde gemacht, und ich hatte am nächsten Tag solche Armschmerzen, als hätte ich die Liegestützen da gemacht.
Du hast gar keine gemacht.
Keine einzige, ich bin auch viel zu schwach dafür. Also so richtige, man nennt das Myalgien, Muskelschmerzen, die man im Rahmen von Virusinfekten hat. Ne? Und dann ging es aber eigentlich ein bisschen bergauf. Ach so, das Allerwichtigste, da haben ja Ingo und ich dann auch ganz viel drüber gelesen, und mittlerweile ist es auch innerhalb der letzten 2 Wochen in den Medien angekommen. Ich hatte vom ersten Moment an einen kompletten Geruchsverlust. Komplett. Mein Geruch
war. Ab wann? Ab Sonntag
schon? Am ersten
schon?
Tag. Echt? Am ersten Tag. Ja, also Samstag, sagen wir mal vielleicht Sonntag, aber in meiner Erinnerung Samstag, weil ich wollte nichts mehr essen und ich habe nichts gerochen. Das mit dem Riechen habe ich aber erst spät gemerkt. Ich habe vor allen Dingen gemerkt, dass ich nichts schmecke. Also ich habe irgendwelches Essen gegessen, und das ich mir reingezwungen habe, weil Appetit hatte ich nicht. Ich habe gedacht, wie schmeckt das denn? Und dann habe ich gemerkt, ich rieche nichts. Nichts, nichts, null. Und das hatte ich noch nie. Also ich war schon oft krank, ich hatte auch schon Schnupfen, und deswegen, dass manche sagen, ja, bei Erkältung habe ich das auch immer. Es ist eine andere Art von Geruchsverlust, tatsächlich. Und das kommt ja jetzt auch gerade in den Medien an. Da gibt es ja so einen, finde ich, sehr sympathischen Professor, der da in Heinsberg ganz, ganz viele Patienten befragt hat. Und tatsächlich 2/3 aller Menschen beklagen einen kompletten, plötzlichen Geruchs- und dadurch, weil Geruch und Geschmack zusammenhängen, Geschmacksverlust. Ne? Also süß, salzig, sauer, bitter und so kann man noch, ja, wobei ich nicht.
Wir erinnern uns noch an den versalzenen Kartoffelbrei, und das war schon Woche nach Infekt sozusagen.
Ja,
ne?
Ja, das hat bei mir lange, also meine Familie ist ausgeflippt, weil ich habe denen was gekocht und dann.
Naja, die Kinder waren so ein bisschen enttäuscht.
Ja, genau. Und ich hab gar nichts, es ist doch nicht Salz, die schmeckt doch irgendwie nach gar nichts. Ne? Obwohl das komisch ist, weil Salz müsste man eigentlich schmecken. Aber das war wirklich krass, und das ist jetzt so für mich persönlich persönlich auch immer ein Mitdiagnosekriterium, wenn mir irgendwer erzählt, hier, ich habe Fieber und Husten, dann frage ich, riechst du noch was, schmeckst du noch was? Und das haben viele, wirklich viele. Nicht alle, also darauf kann man sich nicht verlassen, aber ein Bekannter von mir ist Hals-Nasen-Ohrenarzt, der hat gesagt, da wird sogar schon diskutiert in den Fachgesellschaften, ob man Menschen, die sonst keine Symptome haben, aber ganz plötzlichen Geruchsgeschmacksverlusten Corona-Test macht. Ne? Also das scheint schon sehr eindrücklich zu sein.
Ja, vor allem in unserem Leben, also ich hatte das ja auch zum Teil, kann ich ja später darauf eingehen, hatten wir ja sowas noch nie. Ne? Noch Geruchsverlust, nie. Also wenn du eine Erkältung hast, riechst du schlechter, aber dass es so komplett weg ist, ist krass. Ja.
Ich habe so ein Beispiel, der Ingo, wisst ihr ja, ernährt sich ja vegan und dann dreht er sich diese Beyond Meat Buletten. Ne? Ich weiß nicht, ob irgendwer die von Burger, euch die kennt. Die Burger, genau. Und die stinken bestialisch. Ich glaube, wegen dieses ganzen Kokosfett da drin. Wir sind dann dazu übergegangen, die irgendwann im Ofen zu machen. Aber als der Rest der Familie noch nicht krank war, haben die das zubereitet. Und ich habe mich erst im Nachhinein gewundert, wieso habe ich nichts davon mitgekriegt? Mir wird doch sonst immer schlecht. Ich habe meinen Kopf in den Ofen gehalten. Ich habe nichts gerochen. Also das war wirklich, ich konnte keinen Essig riechen, gar nichts. Das war Wahnsinn. Und das ist auch tatsächlich bei mir, finde ich, spät, also so am 11. Tag zurückgekommen. Ich habe immer Protokoll geführt, ne, so.
Ja, und diese Tests, den Corona-Test, hast du ja, den Abstrich hast du dann Sonntagabend machen können, weil ihr als Praxis sozusagen für eure eigenen Mitarbeiter Tests hattet, die ihr machen konnten.
Wir haben, als diese Corona-Welle losging, in weiser Voraussicht und schon mehrere Testabstriche bestellt, aber wir haben leider ein anderes Problem. Wir haben, wie fast alle, nicht genug Schutzkleidung. Und wenn man beim Patienten so einen Abstrich macht, muss man sich wirklich komplett in diesen Vollschutz da begeben, weil das ist sehr risikoreich, ne? Offenen Mund, dann kommt ein Würgereiz und so. Also das ohne Vollschutz geht irgendwie nicht. Und dadurch waren wir auch noch nicht in die Verlegenheit gekommen, Abstrich machen zu müssen. Also A, weil wir nicht genug Schutzkleidung haben. Ein paar haben wir, aber nicht so viele. Und B, weil wir auch noch nicht genug Patienten hatten, die irgendwie im Risikogebiet waren oder Kontakt hatten. Und ich selber konnte mir natürlich den Abstrich machen, weil bei sich selber braucht man ja nur keine Schutzkleidung. Und dann bin ich in so einer Nacht- und Nebelaktion in die Praxis gefahren, sonntags spätabends, als da keiner war, und habe das gemacht. Und dann konnte dann montags in unser Hauslabor geschickt werden. Und weil wir das über unser Labor machen konnten, ging das natürlich auch viel, viel schneller als, ich weiß nicht, wie es bei euch in den verschiedenen Ortsteilen so ist, in den Städten, aber in Hannover gibt es ja jetzt so eine große Abstrichzentrale, aber das läuft leider auch alles ein bisschen drunter und drüber. Also da sind uns jetzt, also eine Helferin von uns musste sich testen lassen, die musste das leider bei dem Abstrichzentrum machen und die Abstriche sind gar nie angekommen. Also das war so ein Freitag, wo etliche Abstriche abhandengekommen sind, beziehungsweise in den Laboren liegen geblieben, weil dann da die Reagenzien gefehlt haben und so. Also das ist schon alles nicht so leicht, wie man hört ja immer, ja, testen, 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 und dann möchten gerne irgendwelche Freunde Tests kriegen, aber kriegen die nicht, weil sie A, nicht in diese Risikokategorien fallen und B, es einfach nicht genug Kapazitäten gibt. Und das wurde uns auch als Ärzten ganz am Anfang mitgegeben, achtet auf die Kapazitäten und testet nicht jeden, der da jetzt irgendwie mit Husten ankommt. Und da sind sie ja jetzt auch ganz stark dabei zu sagen, wir müssen das viel besser eingrenzen, wer wirklich so einen Test braucht, weil natürlich möchte es jeder wissen, das verstehe ich auch komplett, aber ein 20-jähriger kerngesunder Student ohne Risikofaktoren, wenn der Husten hat und Fieber, wird es jetzt höchstwahrscheinlich Corona sein, die Grippewelle ist vorbei, da muss der sich 2 Wochen in Quarantäne begeben und braucht aber nicht unbedingt einen Abstrich. Ne? Aber dann eben ein älterer Mensch, der schwere Risikofaktoren hat oder so, da wäre es schon gut, man wüsste es alleine, damit der Hausarzt oder das Gesundheitsamt da mal alle 2 Tage anruft und fragt, wie es geht. Ne?
Aber das bestätigt ja auch die Annahme, dass da eine relativ große Dunkelziffer an Infizierten ist, die nie getestet wurden. Weil so wie ich das verstehe, du hast tatsächlich Symptome und rufst beim Hausarzt an und der sagt, nee, Abstrich machen wir nicht, sie haben ja noch kein Fieber.
Naja, nee. Also das ist ja so, es gab eine, oder gibt es immer noch vom RKI, vom Robert-Koch-Institut, so eine, wie soll ich sagen, ein Ablaufschema für Ärzte, wann sie einen Abstrich machen sollen. Und das wird aber auch immer wieder aktualisiert. Und ganz, ganz lange, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, hieß es, es sollen nur die Menschen einen Abstrich bekommen mit typischen Symptomen, die aus den sogenannten Risikogebieten kamen. Und damals war das noch Italien, Iran, später kam dann ein Teil von Frankreich dazu und sowas. Und China natürlich. Und die, warte mal wieder, genau, die Symptome haben und Kontakt zu einem nachgewiesenen Fall. Und da ging es ja noch darum, unbedingt die ganzen Kontaktpersonen rauszufischen. Und ich glaube aber, es wurde ein bisschen zu spät bemerkt, dass auch schon innerhalb von Deutschland irgendwelche Ansteckungen stattgefunden haben, ohne dass man einen bewussten Kontakt hatte. Ne? Und dass also unsere erste Helferin war eigentlich Ende Februar krank mit einem grippalen Infekt. Wir dachten grippalen Infekt. Jetzt im Nachhinein ist man schlauer und denkt, ja mein Gott, vielleicht war das schon die erste Covid-Erkrankung. Ne? Na gut, nur als dann immer mehr krank wurden, haben wir es gemerkt. Und dann ich natürlich mit dem Fachwissen, die gedacht habe, nee,
und du ist hattest, keine Erkältung. Du hattest ja innerhalb dann auch von 24 Stunden ja, das Ergebnis. Nächsten, aber also, nur, weil ihr als Arzt sozusagen prioritär da durchgeschleust wurdet? Oder
gibt's dann ja, also erstens, weil wir an ein Labor geschickt haben, das mit dem wir immer zusammenarbeiten, das noch nicht so überlastet war. Das war jetzt wahrscheinlich Zufall. Oder weil eben auch ganz, ganz wenige Ärzte diese Abstriche selber machen. Man muss ja schon Glück haben, wenn sein Hausarzt das macht. Die machen das ja, wie gesagt, nicht deswegen, nicht weil sie darauf keinen Bock haben, sondern weil sie einfach sich nicht selber schützen können und hochgefährdet sind dabei. Und manche Ärzte haben diesen Vollschutz, also diese richtig dicken Masken und eine Brille und Kittel, wobei Kittel, denke ich immer, ist vielleicht jetzt nicht so wichtig, aber dieser Gesichtsschutz und die Maske und machen das ja, da gibt es so ganz tolle Ideen, im Auto, in der Tiefgarage der Praxis oder auf dem Parkplatz oder so. Aber die meisten Ärzte überweisen eben dann an solche Abstrichzentren oder in Hannover, und das gibt es in mehreren Städten, gibt es auch ganz toll so eine Art Taxidienst. Also dann kommt ein Arzt rumgefahren zu den Patienten, die angemeldet wurden, die nicht kein Auto haben, weil du kannst ja nicht einen, von dem du denkst, der hat jetzt Covid, in eine S-Bahn setzen und sagen, fahr da mal zum Abstrichzentrum hin. Ne? Also das ist alles nicht so leicht. Und das ging dann bei uns ganz schnell. Und natürlich hast du als Arzt oder als medizinisches Personal auch Priorität, weil das ja jetzt einfach wichtig war, das zu wissen, weil ich hatte am Anfang, als es mir noch nicht ganz schlecht ging, immer noch gedacht, naja, ich gehe dann halt Montag wieder arbeiten. Aber das hat sich dann eh erübrigt, weil es ging mir dann sehr schlecht. Aber
wie war denn das für dich, als du die Nachricht bekommen hast? Warst du geschockt dann erstmal oder
nee, als also es positiv war? Im ersten Moment war ich total erleichtert. Das Labor hat mich angerufen und hat gesagt, ja, Sie sind leider positiv. Und dann habe ich geantwortet, das habe ich mir schon gedacht. Und ich war erst erleichtert, zu wissen, dass meine Theorie stimmt und dass ich jetzt hier nicht die ganze Praxis verrückt gemacht habe und alle um mich rum und so weiter. Aber ich muss dann ehrlich sagen, im Nachhinein hat mich das natürlich schon eingeholt. Also das haben wir ja auch schon besprochen, was ein Riesenthema bei dieser Krankheit ist. Also ist diese Panik und Angst, die auch ich hatte. Als Arzt macht man sich sowieso immer mehr Gedanken, weil man dieses ganze Hintergrundwissen hat. Und ich habe es jetzt noch nicht so ordentlich genug erzählt. Also es ging mir am Anfang sehr schlecht, dann ging es mir ein paar Tage eigentlich besser. Und dann, und das war eigentlich auch das Schlimmste, kam am 7. Tag ein totales Tief. Also da ging es mir ganz dolle schlecht. Ich hatte Atembeschwerden, ich hatte ganz hohes Fieber wieder, ich konnte mich kaum bewegen. Ich bin aufgewacht, weil ich nicht geschafft habe, meine Bettdecke hochzuziehen. Und dann kommen diese Arztgedanken, um Gottes Willen, wie sieht meine Lunge aus? Ich will gar nicht das CT von meiner Lunge sehen, da ist jetzt alles weiß. Und diese Viren zerstören jetzt, wann muss ich ins Krankenhaus und darf ich jetzt überhaupt ins Krankenhaus und so. Und dann diese ganzen Schlagwörter, die wahrscheinlich auch viele von euch, die sich damit beschäftigen, die man hört, ja, die erste Woche ist ja noch bei jedem ungefähr gleich, aber in der zweiten entscheidet es sich dann und dann kann es ganz schnell ganz schlimm werden und auf keinen Fall darf man zu lange warten. Und da liegt man da am 7. Tag, also Anfang der zweiten Woche, und denkst so, Gott, du musst jetzt sterben. Und Gott sei Dank hat aber mein lieber Mann geschafft, mich da aus dieser Panik gut rauszuholen. Und dann konnte ich auch die Nacht mit meinem Fieber da einigermaßen gut verbringen. Und ab dann ging es tatsächlich bergauf. Und da hat es eben sehr geholfen, haben wir vorhin schon angedeutet. Ingo hat dann ganz viel gelesen, ich war zu nichts imstande und hat mir erklärt, Yves, ich habe viel gelesen, das verläuft in so dollen Wellen. Also das geht auf und ab. Ja, vor allem
an dem Abend also, habe ich gleich nochmal geguckt. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt hier vielleicht drüber sprechen. Und der ein oder andere, das auch unabhängig, der vielleicht nicht so Fahrrad interessiert ist, aber irgendwie auf unser Video stößt oder auf unseren Podcast. Weil das Wichtigste, was ich gesucht habe, mit allen möglichen Stichpunkten, Englisch, Deutsch, was auch immer, habe ich versucht, Leute zu finden, die irgendwo bei YouTube schon mal erzählt haben, wie die Krankheit verlaufen ist oder irgendwo das zu Papier gebracht haben. Und da habe ich auch nur so 3-4 Beispiele gefunden. Einen habe ich tatsächlich, kannte ich schon vorher, das war dieser Dan Mace, so ein YouTuber aus Amerika, bzw. Südafrika. der auch das mit dem Geruchsverlust damals schon erzählt, dass sie das erzählt hat und so. Und das hilft einem natürlich weiter, weil ganz, ganz viele schreiben das auch. 7. Tag, fieberst du nochmal hoch oder es geht dir nochmal schlechter, wo du eigentlich dachtest, du wärst schon über den Berg und dann kommt nochmal so ein Schub. Und wenn du das vorher weißt, dann bist du halt auch beruhigt und sagst, naja gut, dann ist jetzt halt nochmal, ne? Der Körper bäumt sich nochmal auf und du hast nochmal einen schlechten Tag. Und bei mir war das, ich hatte ja nur einen milden Verlauf, aber ich hatte auch so Wellen. Ich hatte dann am 3. Tag dachte ich, ach alles super, am 4. wieder schlecht, am 5. wieder super, am 6. wieder schlecht. Ohne dass ich Fieber hatte, aber man hat ja so ein Körpergefühl und das sind tatsächlich Dinge, die man wissen muss, wo man, glaube ich, dann ganz beruhigt sein kann, wenn man das einmal weiß. Und ich habe dann auch so Beispiele rausgesucht und bin dann nochmal zu dir hoch und
gesagt,
du.
Ja, das war super.
Wir haben natürlich auch sämtliche Diagnostik hier. Wir haben so ein Sauerstoffding dabei bei Amazon bestellt.
Das war aber auch ein Fehler, ehrlich.
Wie nennt sich das Sauerstoffsättigungs?
Also ein Pulsoximeter heißt das auch schlau. Also damit wird eben der Sauerstoffgehalt im Blut gemessen. Nur natürlich war ja auch schon alles ausverkauft. Dann haben wir irgendein Ding genommen, das war sogar sauteuer. Und das hat mich dann aber komplett runtergezogen, weil ich weiß, dass ich normalerweise eine ganz normale Sauerstoffsättigung von 99 habe. Und dann habe ich mir in diesem krassen Fieber und meinen Atembeschwerden das umgemacht, dann war es nur noch 93. Und dann kriegst du als Arzt, um Gottes Willen, jetzt ist vorbei und so. Naja, ich glaube, das Ding hat auch ein bisschen gesponnen, weil jetzt haben wir es uns nochmal umgemacht, dann zeigt es auch nur so 96, aber vielleicht haben wir ja auch beide noch was auf der Lunge, keine Ahnung. Und was Ingo gerade gesagt hat, wie gesagt, in meinem Kopf war, in der zweiten Woche entscheidet es sich. Und dann hatte ich aber einen ganz, ganz schlimmen Anfang der zweiten Woche. Und als Ingo mir dann erzählen konnte, nee, Yves, es gibt ganz viele, die fiebern da nochmal und dann ist es gut. Das hat mir natürlich geholfen. Und was auch interessant ist, man spricht ganz oft bei Krankheiten von der sogenannten Crisis, also der Krise. Dieser schöne Spruch, es muss erstmal nochmal richtig schlimm werden, bevor es besser wird. Und dann konnte ich mir eben sagen, okay, mein Immunsystem gibt jetzt alles und zerstört die Viren, die da irgendwo sind. Und so war es ja dann letztendlich auch, ne? Aber also heute ist der 16. Tag oder so, ne? Mhm. Und ich brauchte wirklich komplett zwei Wochen. Und
14 Tage, bis ich jetzt so denke. Nach diesem Runterfiebern, dann waren es nochmal ein, zwei Tage, die es richtig doof war, oder war das dann relativ schnell besser?
Das war schnell besser, aber dieses Runterfiebern hat auch noch mal 2 Tage gedauert. Dann habe ich erstmal daran gemerkt, dass ich die ganze Zeit leicht erhöhtes Temperatur hatte, ne? Und dann wurde es aber ganz schnell besser. Also zwar nicht belastbar, ich hätte nicht das Gefühl, ich wollte jetzt losgehen, irgendwie joggen oder so, aber ich konnte wenigstens mal wieder im Haus was putzen, ohne danach mich 4 Stunden ausruhen zu müssen. Mhm. Also das war schon.
Wir haben ja Gott sei Dank immer noch den großen Vorteil, dass wir so ein Einfamilienhaus haben. Wir konnten wenigstens einen Spaziergang im Garten machen, was sonst keiner machen kann. Ja, ne? Also das ist super. Wirklich.
Da war wirklich schon viel Glück.
Weil das, trotz Krankheit ist es ja gut, zumindest mal in einer aufrechten Position ein paar Schritte zu machen. Mhm. Ich glaube, das ist auch nicht schlecht für die Lunge, mal ein bisschen frische Luft zu tanken.
Was vielleicht auch noch interessant ist, wir waren wirklich ganz, ganz, ganz streng und korrekt. Also wir sind nicht einmal, haben wir hier außer in unserem eigenen Garten das Haus verlassen, ne? Weil man darf das nicht, das ist verboten, außer du musst zum Arzt. Du darfst nicht zum Briefkasten, nicht zum Einkaufen, ist ja auch logisch. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass wirklich jeder, der diese Diagnose kriegt, das auch so durchziehen kann. Wir hatten unglaublichen Support von unseren Freunden. Das auch nochmal danke an alle. Es war ganz, ganz schön.
Der sitzt da nur und hört zu. Ja, der kann ja nur sich gar nicht involvieren ins Gespräch.
Dan, du hast uns auch geholfen. Du hast
Dan
uns
hat
auch
uns ja auch am ersten Tag. Dan hat uns ja auch am ersten Tag oder an einem der ersten, ich glaube, der Dienstag war das, also der erste offizielle Quarantänetag. Da habe ich Dan gefragt, ob er ein paar Sachen aus dem Biomarkt mit besorgen kann. Das war auch eine Herausforderung für dich, ne?
Ja, das Entscheidende an der ganzen Sache ist, dass das auch der Tag ist, wo ich auch selber in Quarantäne gegangen bin.
Ja, das wussten wir aber nicht, mein lieber Dan, das hättest du mal sagen müssen.
Nee, das wusste ich ja auch nicht.
Ach so. Okay, du hast recht, das war ein doofe Zutritt.
Also ich kann das ja aufklären. Also,
ja, genau.
Ich wollte euch nur nicht unterbrechen.
Nee, erzähl mal von deiner Krankengeschichte.
Aber tatsächlich, dieser Einkauf, der war legendär. Ne? Er hat gesagt, in diesem Biomarkt, was ich für Sachen kaufe, die er ja noch nie im Leben gesehen und gehört hat und die erstmal finden musste.
Entschuldigung, aber es hat uns
nein, also das liegt nicht am Biomarkt oder an was auch immer. Das liegt natürlich daran, dass man so. Also ich kenne 5, 6 Supermärkte, auch inklusive Biomärkte, wo ich weiß, wo die Sachen liegen.
Und wenn ich halt, und
das ist völlig egal, ob es ein Rewe, ein Edeka, ein Bio, was auch immer es ist, wenn du dich in einem Supermarkt zum ersten Mal bewegst, wo du nicht genau weißt, wo was liegt, verbringst du ja 50% der Zeit und ich bin immer so auf Vollgas geimpft. Das muss schnell gehen. Ich habe ja da 20 Minuten Zeit, dann muss die Sache erledigt sein. Wenn ich 20 Minuten suche, habe ich schon so ein Bart.
Entschuldigung.
Ja, das brauchst du ja nicht entschuldigen sagen. Das ist ja.
Du hast uns viele Tage erstmal, wie zu sagen, mit Nahrung verpflegt. Das war gut.
Ja.
Aber bei mir war es genauso, Yves, wie du es beschrieben hast. An dem, also witzigerweise, das war jetzt wirklich übersteigend, habe ich noch einen Einkauf für euch gemacht und dann ging die Husterei bei mir los.
Oh Gott, oh Gott.
Und dann hatte ich halt den Hausarzt angerufen und der Hausarzt hat gesagt, dafür gibt es keinen Test. Also ja. Für nur Husten gibt es keinen Test. Das ist also genau das, wie du sagst. Und meine Frau auch angefangen zu husten und dann war es bei uns anders. Wir hatten halt keinen Test bekommen und auch wir hatten halt als Symptome letztendlich nur Husten und Halsschmerzen, in Anführungsstrichen. Und dann hatte der Hausarzt aber gesagt, vielleicht möchten Sie sich ja freiwillig in Quarantäne begeben. Und das haben wir dann auch. Das heißt, der Einkauf, den ich für euch gemacht habe, war die letzte gute Tat, okay, die ich vor der Tür gemacht habe.
Dann musste für dich eingekauft werden und deine Familie.
Genau. Dann haben meine zwei Nichten für mich eingekauft. Sehr, sehr, sehr lustig.
Ja.
Also, das war unsere Sache, die genau bestätigt, was du hattest. Wir haben halt keinen Test bekommen, weil wir in Anführungsstrichen noch nicht hatten, die so Fieber oder Geschmacksverlust oder was auch immer. Und haben uns aber trotzdem jetzt freiwillig in diese Quarantäne-Situation begeben, mit der wir nicht wissen, was wir anfangen sollen. Und haben letzten Freitag auch noch einen Abstrich bekommen. Genau, weil meine Frau hatte nicht so einen guten Verlauf, würde ich jetzt mal sagen. Wir wissen nicht. Wir wissen halt nicht. Die hustet bis heute. Bei mir ist das weggegangen. Ich habe auch keine Halsschmerzen mehr. Der Test war aber negativ und es war auch zu erwarten, dass er in jedem Fall negativ ist, wie auch immer. Na, da kannst du ja auch noch mal viel zu sagen.
Das war noch mal an welchem Tag denn? Wie war das noch? Weißt du das?
Ja, das war jetzt unser 12. Tag.
Ja, okay. Also ich bin jetzt kein Spezialist da drin, aber alles, was ich darüber weiß, ist, dass der 12. Tag für einen Rachenabstrich viel zu spät ist. Also du hast die Viren ungefähr in der ersten Woche im Hals-Nasen-Rachenbereich sitzen und danach sind sie eigentlich dort nicht mehr nachweisbar. In Einzelfällen schon, aber das sind extreme Einzelfälle. Und deswegen reicht ja auch so ein Rachenabstrich in der zweiten Krankheitswoche überhaupt nicht aus, ne? Da will man dann eigentlich so Lungenschleim, Sputum heißt das, aber das kann ein Hausarzt jetzt gar nicht irgendwie gewährleisten, dass man das macht. Aber
bei uns war, ich wohne ja nun nicht in dieser Weltstadt Hannover, sondern ich wohne auf dem Lande und bei uns war es dann so mit dem Autovorfahren, die Arzthelferin ist dann zum Auto gekommen mit Schutzausrichtung und hat den Abstrich gemacht und was auch wirklich gut war, das war am Freitag und wir hatten am Samstagmorgen das Ergebnis.
Das ist auch mein Eindruck, wenn man das beim eigenen Hausarzt macht, geht das alles viel schneller als in diesen riesen Abstrichzentren. Aber ich kann
ja, und das auch zum Wochenende, ja, also genau, Freitag.
Ja, die Labore arbeiten
Samstag
rund um die
das Ergebnis. Und dann habe ich halt entschieden, meine Frau und die Kinder nicht, aber ich hatte dann halt für mich so entschieden, jeder muss ja selber wissen, wie er damit umgeht, dass ich mal zumindest für eine halbe Stunde oder eine Stunde war ich dann im Wald unterwegs, ganz alleine Radfahren.
Ja, ja.
Ganz alleine Radfahren. Und am Sonntag bin ich dann auch gefahren. Aber wir gehen nach wie vor nicht einkaufen und gehen irgendwo anders hin.
Aber ihr habt ja sozusagen, du bist ja auch symptomfrei mittlerweile dann schon gewesen, ne?
Ja, ich bin letzten Sonntag tatsächlich auch mal letztendlich eine 3-4 Stunden Fahrt gefahren, auch mit 1000 Höhenmeter, weil ich auch mal, ich bin dann auch so, ich will das gerne wissen, ob ich noch irgendwie leistungsfähig bin oder ob da irgendwas, ich glaube schon, dass ich meinen Körper gut genug kenne, dass ich da sofort merken würde, wenn die Lunge das nicht will. Und
Aber jetzt ist es natürlich für euch sehr unbefriedigend, weil ihr überhaupt gar nicht wisst, ob ihr es jetzt hattet oder nicht. Also so, wir waren ja jetzt wenigstens krank und haben wenigstens den einen großen Vorteil, wir hatten es jetzt und brauchen keine Angst mehr haben, uns irgendwo anzustecken und vor allem auch nicht die Angst zu haben, jemand anders anzustecken.
Ja, das ist
Das ist ja ein Riesenvorteil, den du hast, wenn du es gehabt hattest. Und das ist jetzt ja bei euch nicht der Fall. Das heißt, ihr müsstet jetzt warten, gucken, ob es irgendwann diesen Antikörpertest zuverlässig gibt. Und dann gucken, ob ihr es im Nachhinein hattet. Und weil so 100%ig sicher kann man da nicht sein. Es deutet zwar darauf hin, dass ihr es vielleicht doch hattet, aber dir ging es ja auch sehr, sehr gut dabei. Das heißt, du hattest auch gar keine Lungen- oder irgendwas Probleme. Das heißt, vielleicht hattet ihr doch nur einfach nur einen Husten. Also es ist ja doch irgendwie eine Situation, wo man doch weiter in der Schwebe ist, ne?
Ja, das ist ein bisschen unbefriedigend. Was natürlich trotzdem so ein bisschen okay, also ein Gefühl gibt, ist, dass der Test negativ ist. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich im Wald rumtigere,
ja,
genau, mache ich mir jetzt nicht so große Sorgen, dass ich da irgendjemanden mit meiner Atemluft infiziere, weil ich ja auch dann letztendlich, der Abstrich war ja aus der Nase und aus dem Rachen.
Ja.
Denke ich, bin ich guter Dinge. Unabhängig davon, wenn ich irgendwo hingehen würde jetzt, Gesichtsmaske ist ja... habe ich ja schon so viel drüber gehört, was für ein Idiot ich bin, dass ich so eine Maske aufsetze. Nee, auch so
super.
Aber ich weiß noch, als das angefangen ist, die Masken bringen gar nichts und hier und da. Und habe ich gesagt, okay, aber ich habe schon immer gesagt, für meine Luft, die ich ausatme, im Laiendeutsch gesprochen, auch wie gesagt, das, was jetzt alle so machen mit dem Bufftuch oder selbstgenäht oder so, das war mir damals auch schon nicht klar, warum machen die Leute das nicht? Und aber das ist ja auch nochmal ein Thema, was wir vielleicht nachher nochmal anreißen. Ja, das tue ich ja trotzdem. Also trotz diesen positiven, trotz dieser negativ Bekanntgabe, das möchte ich einfach trotzdem machen.
Ja, das ist auch gut. Man muss ja auch sagen, es kann ja noch in der Lunge sitzen, ne? Und dann bist du genauso ansteckend. Aber ich finde es sehr beruhigend, also da scheinen sich ja jetzt auch die meisten Virologen komplett einig zu sein, wenn du die Diagnose hast und 14 Tage zu Hause bleibst, darfst du, wenn du keine Symptome mehr hast, wieder raus. Ich habe leider noch Husten, deswegen muss ich auch noch länger hier jetzt drinnen verweilen als der Rest meiner Familie. Aber die meisten sind nach 14 Tagen durch. Und die 14 Tage sind, glaube ich, sogar relativ hochgegriffen. Ich spreche jetzt nur von den moderaten Verläufen und den milden. Ich rede nicht von denen, die mit beidseitiger Lungenentzündung beatmet im Krankenhaus liegen. Da ist es bestimmt was ganz anderes. Aber so Otto-Normalverbraucher, die das zu Hause alles durchstehen. Und die Virologen sagen ja, dass eigentlich nach 5 bis spätestens 8 Tagen nach Symptombeginn konnten sie keine lebenden Viren mehr nachweisen. Und das finde ich schon beruhigend. Also,
das heißt, du bist theoretisch, auch wenn du noch Symptome hast, nicht ansteckend.
Und genau.
Der Test kann sogar noch positiv sein, was aber in den meisten Fällen gar nicht ist. Aber der zeigt ja auch tote Viren sozusagen.
Genau, und nicht nur lebendige. Das ist ja sowieso total interessant. Dieser Test zeigt ja nur die RNA, also die Erbmasse des Viruses an. Und das sagt aber nichts darüber raus, ob das Virus überhaupt lebt, sich noch vermehren kann oder ob das nur irgendwelche Fetzen da noch im Rachen sind oder so, ne? Das ist ja auch sehr interessant. Und worüber Ingo und ich die ganze Zeit spekulieren mit diesen ganzen Tests. Jetzt kamen ganz neu die Zahlen raus vom RKI. Die haben das abgedruckt von den letzten 3 Kalenderwochen. Das war mal hochinteressant zu sehen, wie viele Tests überhaupt gemacht wurden. Und dann der Anteil, wie viel Positive dabei waren. Und jetzt letzte Woche waren von diesen ganzen, ich will jetzt nicht sagen, wie viele Tests es insgesamt waren 9% positiv. Und das finden Ingo und ich total wenig. Jetzt ist die große Frage, testen wir die Falschen? Wird zum falschen Zeitpunkt getestet? Wird der Test ganz falsch gemacht? Kann ich gleich auch noch was dazu erzählen? Oder sind es doch nur so wenige, die es haben? Das finde ich also total interessant.
Ja, das ist vor allem deshalb auch eine strange Geschichte, weil du ja natürlich eine Kollegin auch kennst.
Ah ja, das ist ganz interessant. Also, ich habe ja schon von Anfang an ziemlich schnell gesagt, Leute, diese Tests, da darf man auch sich nicht komplett drauf verlassen, weil das gibt eine spezielle Methode, wie man die machen muss. Also das, was man im Fernsehen ganz oft sieht, mal so kurz ein bisschen in die Nase vorne stecken oder im Mund, am besten noch in der Mundschleimhaut, wie bei so einem Vaterschaftstest da rumwühlen. Nee, das ist falsch. Also man muss entweder ganz tief in die Nase, bis man hinten, Entschuldigung, dass ich das so erzähle, das sind ungefähr 6 bis 8 Zentimeter beim erwachsenen Menschen, muss das Stäbchen da rein, bis es hinten im Rachen anstößt.
Das soll auch wehtun und
unangenehm
sein. Das
tut tierisch weh. Also ich weiß ja nicht, ob einer sich mal in die Nase da was rein oder eben ganz, ganz tief in den Rachen und zwar hinter das Zäpfchen. Und dann, jetzt wird es richtig unangenehm.
Da muss man ja erstmal durchkommen.
Ja, und da muss man auch so ein bisschen dran kratzen, ne? Also nur Stäbchen reinhalten. Du brauchst halt Zellen, du brauchst Schleimhaut. Dann so. Und ob das mal jeder, der so einen Test macht, wenn das irgendein Student ist oder eine Arzthelferin oder vielleicht auch ein Arzt, der ganz lange keine Tests mehr gemacht hat, Ich weiß nicht, ob das immer so richtig gemacht wird. Und jetzt kommt's. Meine Kollegin, die wurde zeitgleich mit mir krank, mit ähnlichen Symptomen. Die hat sich bei einem niedergelassenen Kollegen mit noch vielen anderen einen Test machen lassen. Der war negativ. Und dann hat sie aber gesagt, irgendwas stimmt da nicht, ich fühle mich so schwach und hat sich dann auch, genau wie ich, in unserer Praxis nochmal einen selber gemacht. Einen Tag später. Jetzt ratet, was passiert ist.
Zwei unterschiedliche Ergebnisse.
Ja, der war nämlich positiv. So.
Ja, und der beim Arzt gemacht wurde, war negativ.
Der war aber auch wahrscheinlich nicht ganz richtig gemacht, weil ich habe sie danach dann mal genau ausgequetscht, wie war denn das und so. Und dann hat sie gesagt, ja, also Würgereiz hätte sie jetzt nicht gekriegt. Das heißt, der war wahrscheinlich gar nicht tief genug drin oder vielleicht ist er auch verwechselt worden. Man weiß es ja nie, ne? Und deswegen bin ich da ganz, ganz skeptisch, was die ganzen Zahlen betrifft. Und ich persönlich bin total interessiert, was eben in diesen Antikörperstudien, also womit man gucken kann, ob du die Infektion schon hinter dir hattest oder nicht, was dabei rauskommt. Wobei jetzt die Tests, die im Moment also auf dem Markt sind, noch nicht hundertprozentig also genau genug sind, aber die kommen jetzt nach und nach. Und wir fangen jetzt auch an, in unserer Praxis Helferinnen, von denen wir denken, die hatten es wahrscheinlich schon, anzutesten, um zu gucken, war das denn jetzt. Weil das beruhigt natürlich auch ungemein. Ne?
Also, das ist natürlich, aber das ist ja mit Blut bestimmt. Das wird durch
ja,
Blut
im
bestimmt,
Blut
ne?
Und genau. Da will ich jetzt nicht lügen, aber wir haben jetzt für uns so entschieden, nicht jetzt wir, weil wir wissen, dass wir es hatten, aber für die Helferin, dass wir es 4 Wochen nach der Erkrankung im Blut testen wollen. Also, und die Labore sagen im Moment, dass es natürlich gibt es sogenannte falsch positive Ergebnisse. Das heißt, vielleicht fischst du auch mal einen raus, der es dann doch noch nicht hatte. Aber die meisten, da kann man es dann im Blut wohl ganz gut sehen.
Aber jetzt, so wie ich es als Laie verstehe, ist es ja schon so, dass eine ganz kleine Virusmenge ausreicht, um einen positiven Befund zu machen.
Bei dem Abstrich?
Ja.
Ja,
also
ja,
das
sind,
falsch positiv ist relativ schwierig.
Das glaube ich.
Aber falsch negativ nach der Schilderung von dir. Da ist jetzt die Frage, ob der Ender noch was zu sagen kann, wie weit die bei ihm im Rachen drin waren oder auch nicht. Das kann man das beschreiben oder so? Das hattest du da? Sind die wirklich hinter das Zäpfchen gekommen oder?
Also einen Würgereiz hatte ich auch nicht, aber ich hatte Tränen in den Augen.
Ja, okay, also okay, das ist schon ein gutes Zeichen. Ne? Ja. Auch wenn du in der Nase reingehst, so tief kriegst du auch nicht unbedingt einen Würgereiz, sondern eben das mit den Tränen und das ist unangenehm und so, das stimmt.
Aber das ist wirklich was, wo ich so am ehesten die Befürchtung habe, naja, also ist interessant, was vielleicht auch jetzt noch, was man auch noch dazu sagen müsste, dass wir als Familie uns der Rest nicht getestet wurde und ich meine auch, dass das Gesundheitsamt das auch schon so gesagt hat, brauchen sie nicht testen?
Naja, ne? Das habe ich denen so in den Mund gelegt, ne? Also ich war ja jetzt so drauf, ich soll Kapazitäten sparen und möchte das auch. Und mir war ziemlich klar, leider stecke ich wahrscheinlich meine ganze Familie an. Habe ich auch nicht zu Ende erzählt. Wir haben dann auch kurz drüber nachgedacht, ob wir jetzt versuchen, das komplett durchzuziehen. Weil man kann ja eine häusliche Isolierung machen. Also ich hätte mich im Zimmer einschließen können und wäre da nicht mehr rausgegangen. Wir hätten nie gemeinsam gegessen und ich hätte die Toilette immer dann alles geputzt wie verrückt oder so, wenn ich da war. Aber wir haben für uns entschieden, nein, wir sind die Familie, wir sind jetzt so zusammen, unsere Kinder sind gesund, hier wohnt kein Oma, Opa oder so. Ne? Wir lassen es jetzt drauf ankommen. Also wir haben es auch nicht provoziert, aber als meine Tochter am dritten Tag gesagt hat, Mama, ich möchte dich aber so gern umarmen, da ist mein Mutterherz gebrochen und ich habe das Kind umarmt und ich hatte sie ja sowieso schon vorher angesteckt, wahrscheinlich. So, und ich habe dann entschieden, ich brauche meine Familie nicht testen. Denn wenn die Symptome kriegen, dann haben die doch jetzt nicht Grippe, sind auch alle Grippe geimpft, sondern die haben dann Corona. Und bei Ingo waren wir uns ja am Anfang nicht ganz sicher. Ich habe es eigentlich ziemlich schnell gedacht, weil der Mann überhaupt nicht mehr von Sport geredet hat und auch
naja,
gar
das
nicht.
War ja diese Prophylaxe.
Ja,
erstmal war die Prophylaxe, dass ich sage, ich schone erstmal meinen Körper jetzt vor der Krankheit.
Also ich hatte das Gefühl, er hat es 100%, weil wenn er nicht mehr Sport machen will, dann muss er schwerst krank sein. Okay, jetzt sagt er, er wollte sich schonen, kann ja auch sein. Aber als er dann gesagt hat, Yves, jetzt rieche ich nichts mehr, dann war es 100% klar.
Aber das war auch tatsächlich mein letztes Quäntchen, weil wir haben jetzt sind wir jetzt mit deinem Krankheit als Verlauf durch,
ja,
ne?
Ja, ich glaube, wir haben genug erzählt. Entschuldigung.
Weil ich ja tatsächlich einen komplett anderen Verlauf hatte als du.
Ja, stimmt. Ne?
Und viel milderen. Und da ist auch ein ganz, ganz großes Missverständnis, wenn man liest von milden Verläufen.
Ja.
Dann denkt man, naja, kommt 3 Tage, bleibt 3 Tage, geht 3 Tage, kenne ich, schnupfen, husten und fertig.
Total.
Und davon kann man sich schon mal verabschieden. Es sei denn, man hat halt wirklich richtig Glück, ne? Und sagt, man hat vielleicht nur einen Husten, ohne dass man körperliche Symptome hat. Aber es war bei mir so, ich hatte im Grunde tatsächlich einen leichten Schnupfen, würde ich es nennen, wo ich auch nicht wusste, sind das jetzt die Pollen oder doch die Nase und sonst wie. Es wird aber wahrscheinlich der Infekt gewesen sein, weil ich, das führte hinterher auch zu so einer, zu diesem Geruchsverlust und so ein Gefühl der vollen Nase, so nach dem Motto, also fühlte sich angeschwollen an, so ein bisschen Nasennebenhöhlenmäßig. Aber eigentlich nicht so störend wie, also so ein richtiger Fließschnupfen, wo man noch Sport machen kann, wo es einem gut geht, der nervt mich ja eigentlich mehr als das, weil das floss wenigstens nicht den ganzen Tag lang nur, ne? Jedenfalls war das wirklich bei mir so eher, dass das losging und ja, irgendwie, und dann denkt man ja auch, man redet sich das ein, ja, irgendwie fühle ich mich komisch, ne? Ich fühle mich so ein bisschen krank, habe aber kein Fieber. Ich habe eigentlich normal, ich habe dann wie die Tage vorher auch schon immer Fieber gemessen, einfach mal so sicherheitshalber, um zu wissen, wo mein Standardwert liegt. Habe so 35,9, 35,5 teilweise gehabt, also relativ niedrig, wobei wir so ein Infrarotfieberthermometer nehmen, was vielleicht auch nicht hundertprozentig das anzeigt, aber wenn ich das immer nehme, dann zeigt es ja reproduzierbare Werte und dann hatte ich aber kein Fieber. Ich hatte dann irgendwann dieses Gefühl, na, so dieses Krankheitsgefühl, man spürt auf einmal sein Gesicht, man spürt die Haut und solche Sachen, ne? Also so ganz doof. Also einfach so, dass man das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht. Bis hin dazu, dass ja, dass man auch das Gefühl hat, irgendwie man geht die Treppe hoch und ist außer Atem, was man sonst nicht kennt. Also ja, diese, ja, so ein bisschen dieses, und das ist ja tatsächlich wohl, weil es eine Lungenkrankheit ist, wohl eins der typischen Dinge, man fühlt sich schnell außer Atmen oder atmet schneller, was auch immer. Aber kein Fieber, keine Schmerzen, vielleicht ein bisschen müder und schlapper als sonst und das war's. Also gar nicht so richtig schlimm. Und dann dachte ich, naja, bildest du dir das jetzt vielleicht nur ein oder sonst wie? Und erst als dann der Geruch weg war, da war mir dann klar, oder zumindest bei mir war es nicht ganz so schlimm weg. Ich habe den versalzenen Kartoffelbrei noch geschmeckt. Aber da war mir dann klar, okay, jetzt, da, du bist wirklich krank. Und dieser milde Verlauf ist trotzdem so, dass da nicht annähernd an Sport zu denken ist oder irgendwas. Man fühlt sich wirklich schnell außer Atem und so ein Skype-Gespräch mit meinen Mitarbeitern anderthalb Stunden danach war ich dann auch so, ach, kannst du dich eigentlich wieder ins Bett legen und zwar nicht schlafen, sonst wie. Die Müdigkeit kam dann im späteren Krankheitsverlauf, dass ich wirklich dann Phasen hatte, wo ich extrem müde wurde und wirklich 12 Stunden nachts geschlafen habe, 2 Stunden wach war und nochmal Mittagsschlaf gemacht habe und solche Sachen. Ansonsten, wie gesagt, Nase dicht, das fühlte sich ein bisschen komisch an, kein Husten erstaunlicherweise. Also was das angeht, gar nichts. Und auch diese Nummer, naja, 4., 5. Tag, wo ich dachte, ach, jetzt geht's langsam wieder, bin draußen im Garten und habe schon den typischen Gartenspaziergang, was auch echt krass ist. Ne? Da merkt man mal, wie sich so Tiere im Stall fühlen müssen. Ne? Du läufst halt immer auf und ab, immer auf und ab, immer möglichst so außen am Rand vom Garten, um möglichst ja, viele Schritte zu schaffen. Und habe da auch, bin einfach mal so 200, 300 Meter so ein bisschen gejoggt und dachte, ach Mensch, irgendwie ist zwar immer noch außer Atem und habe gemerkt, das ist jetzt sicherlich nicht gesund, aber merkte, okay, das wird ja immer besser jetzt, ne, von Tag zu Tag. Und dann kam bei mir auch dieser nächste Tag, wo du auf einmal denkst, ach du Scheiße. Naja. Und da hatte ich dann 36,7, also irgendwie immer noch kein Fieber, aber zumindest mehr Temperatur als die Tage vorher, wo ich dachte, okay, irgendwas stimmt jetzt nicht und nochmal wirklich ein, ja, ich weiß nicht, ob der Kopf nochmal hat sich ein bisschen dicker angefühlt, irgendwie. Alles jammert auf hohem Niveau, weil es war halt, wie gesagt, relativ milde Symptome. Mir hat nichts wehgetan in dem Sinne, aber ich war halt schlapp und habe den ganzen Tag im Bett gelegen, gepennt und so weiter. Und hatte auch am 7. Tag so einen Tiefpunkt noch. Ne? Und auch der Tag, wo ich bei Strava meine erste Radfahrt hochgeladen hatte, da hatte ich schon so das Gefühl, jetzt kommt die Kraft langsam wieder. Im Nachhinein, jetzt wo ich das nach 3, 4 Tagen nochmal jetzt gestern auf der Rolle gesessen habe, habe ich erstmal gesehen, wie schlecht das 3 Tage vorher noch war, wo ich irgendwie mit 150 Watt der Puls schon so hoch ging und ich außer Puste noch war. Und dann war es wirklich so vor 2, 3 Tagen erst, wo ich, also so sagen wir mal so 10 Tage, 11 Tage nach Krankheitsbeginn, Symptombeginn, war es erst so, dass ich merke, okay, jetzt ist die Kraft wieder da. Das davor war zwar schon alles viel besser als vorher, aber jetzt ist erst so, wo du merkst, okay, das merkst du dann schon draußen, wenn du mit den Kindern Basketball spielst, wo du sagst, okay, da irgendwie stört dich das jetzt nicht mehr und du bist nicht mehr außer Puste. Trotzdem glaube ich noch nicht, dass ich jetzt wieder auf 100% bin, aber zumindest bin ich jetzt wieder bei 80%, wo ich sage, okay, jetzt mal eine halbe Stunde auf die Rolle gehen, so wie gestern, oder vielleicht nachher mal ein bisschen joggen gehen oder so, wäre gar kein Problem. Und da sieht man dann auch, dass sich das so leicht anhört, milder Verlauf. Also ich bin dankbar dafür, dass es jetzt nicht schlimmer war, aber ich habe mir vorher, also diese Asymptomen, die dann wirklich nur ein bisschen Schnupfen, Husten haben und sich körperlich gar nicht schlecht fühlen, da so weit war ich dann auch nicht. Und ich habe ja nun auch ein ganz gutes, ja, relativ gesundes Immunsystem und gesunde Konstitution, auch sportlich und so weiter, ne? Also das ist dann natürlich auch, du ja nun auch sportlich vielleicht nicht so ambitioniert wie ich, aber.
Was soll das denn heißen?
Aber es ist ja trotz alledem schon. Und das muss man auch dazu sagen. Man braucht keinen, ich glaube, man hat viel zu viel Angst davor. So diese Nummer im Kopf, weil so, man so viel weiß über Corona, das, so hat man ja diese blöde Angst, na, bin ich jetzt am siebten Tag am Scheideweg zur Lungenentzündung oder nicht? Also man weiß, glaube ich, viel zu viel. Und da gibt es ja auch Theorien, dass die Krankenhäuser zum Teil in den Ländern einfach viel zu voll ist, weil die Leute viel zu früh hingehen, weil sie halt so viel Schiss haben und so viel über die Krankheit wissen. Das heißt, so viel Angst, glaube ich, braucht man nicht zu haben. Es ist trotzdem noch ein Fünfer mit Zusatzzahl im Lotto, wenn du denn doch irgendwie ins Krankenhaus musst, für jemanden, der so jung und gut ist.
Im negativen Sinne.
Ja, ich meine die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ne?
So,
also
ja,
natürlich, die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch, dass es einen schweren Verlauf nimmt. Zumindest nicht, wenn du gesund bist. Ja, doch, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Je älter du wirst, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit. Also rein mathematisch für eine Familie wie uns, wir brauchen keine Angst zu haben.
Hatten wir aber trotzdem.
Das Problem ist, man hat die Angst trotzdem, man kann sich da nicht vor verschließen. Nee. Und ja, es ist halt doch nicht einfach nur ein Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Es ist schon eine richtige Grippe, wo du richtig ausgenockt wirst. Du warst noch mehr ausgenockt als ich. Und ich mit mildem Verlauf war schon ausgenockt. Und wir kennen natürlich auch Freunde, die noch ausgenockter waren als wir. Und das ist so das. Wie gesagt, man muss so ein für sich selber, für jeden, der es noch nicht hatte, würde ich halt sagen, keine Angst davor. Aber wenn man es hat, dann ist man halt krank, wenn man Pech hat. Dann ist man halt wirklich mal ein, zwei Wochen hauptsächlich im Bett und steht mal zwei, drei Stunden am Tag auf und kocht vielleicht was.
Also ich war auch ein bisschen enttäuscht irgendwie so von mir, ne? Ist total scheuert, aber ich habe gedacht, so gut als Kinderarzt, da hast du den ganzen Tag mit allen möglichen Viren und Bakterien, die es so gibt, zu tun und dich haut so schnell nichts um. Und ich habe auch immer gedacht, ja, ich werde es kriegen, aber eigentlich will ich es gerne haben, dann habe ich es ja auch schnell wieder hinter mir. Und dass es mich dann so trifft, das hat mich irgendwie geschockt. Und dann habe ich jetzt aber in den letzten Tagen, gibt es so neue Theorien, was vielleicht auch zeigen würde, warum so viel medizinisches Personal und warum auch so viele Ärzte und Pfleger und Schwestern und so daran tatsächlich sterben, weil sie glauben, je höher die Dosis ist, die man an Viren da inhaliert, umso schlimmer ist der Verlauf. Das ist aber nur eine Hypothese, das ist noch nicht bewiesen. Also, aber das könnte ich mir vorstellen. Also als Arzt oder Schwester oder Altenpfleger oder so bist du ja ganz, ganz dicht an den kranken Menschen dran, ne? Und kriegst eine ganz andere Loading-Dose als jetzt Ingo, den ich vielleicht einmal aus Versehen angehustet habe oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und interessant vielleicht auch noch erstens, das war auch für Ingo ein blödes Gefühl, die Frau ist jetzt krank und er hat die ganze Zeit nur gewartet, wann krieg ich es denn jetzt? Und dann beobachtet man sich natürlich, Entschuldigung, von oben bis unten jede Sekunde, ne? Wie so ein Damoklesschwert oder wie das heißt. Und interessant vielleicht auch noch für viele Zuhörer, unsere Kinder, die sind 9 und 11 und eigentlich ganz gesunde Kinder. Und unsere Tochter, die hat es auch, die ist ungefähr mit Ingo krank geworden, die hatte aber nur ein bisschen Husten und nach 3 Tagen Husten auch ganz hohes Fieber. Da hat sie sich ein paar Stunden aufs Sofa gelegt, hatte Kopfschmerzen, Fieber und am nächsten Tag war die kerngesund. Und das ist sehr beruhigend und es spiegelt das wider, was eigentlich alle Wissenschaftler und die Zahlen sagen, Kinder sind nicht schwer betroffen, in den allermeisten Fällen. So.
Ja.
Und wir wollen jetzt auch hier keinem Angst machen. Es gibt wirklich ganz viele Menschen, die es ja wohl scheinbar überhaupt nicht merken oder auch die, als dieses ganze Thema noch nicht so drin war, also unsere Helferinnen, die es wahrscheinlich hatten, haben aber nicht solche Angst gehabt. Ne? Das war ja eben das Thema. Wie hast du dich denn gefühlt, als du dann den Befund gesehen hast? Und man muss, glaube ich, wenn man es kriegt, versuchen, wie immer man das machen soll, ich habe es ja auch nicht so gut geschafft, die Angst auszuschalten. Und das
ja,
so zu nehmen, wie es ist und zu sagen, ich werde schon wieder gesund und dann habe ich es hinter mir und so. Aber sagen ja auch viele, wenn es einem dann wirklich richtig schlecht geht und man kriegt dolle Luftnot, dann soll man nicht da zu Hause warten und sagen, naja, es wird schon wieder, weil es ja dann wohl auch doch ziemlich schnell gehen kann, dass die Lunge sehr, sehr schlecht wird. Also ich will jetzt auch keinem raten, er soll da einfach zu Hause abwarten, wird schon wieder, ne? Aber ich glaube, ihr wisst, was wir meinen.
Ja, man muss da, wie gesagt, ich glaube, man muss mit Respekt rangehen, man darf nicht mit Angst rangehen. Es ist eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, so wie ich das jetzt sehe, glaube ich nicht, dass es einen Impfstoff geben wird, erstmal in naher Zukunft. Das heißt, nach und nach wird jeder irgendwie damit, wenn er Pech hat, betroffen sein. Also es wird viele, viele diese Corona-Kranke geben und da wird es auch ganz, und so wie ist es ja momentan auch, dass es wirklich schwere Verläufe nimmt, ist ja die Ausnahme. Und das muss man sich immer wieder sagen, rein mathematisch gesehen, ich bin jetzt 45 Jahre alt, passiert mir nichts. Je älter man wird, aber und je mehr Vorerkrankungen hat, desto eher sollte man, muss man sich, glaube ich, sowieso schützen. Ansonsten muss man, glaube ich, ja, versuchen, ja, so wie es jetzt läuft, sich zu schützen, wie es halt geht. Aber es wird nicht, es wird ja nicht besser dadurch, dass sich die Leute alle jetzt über 2 Jahre anstecken. Und interessanterweise das Thema Durchseuchung, wo man sagt, naja, es müsste sich jetzt ja ein Teil der Bevölkerung eigentlich mal immunisieren. Je mehr immun sind, desto besser ist es ja, ne? Und aber diese Durchseuchung, also sich hinzustellen, und wir haben ja auch Freunde gehabt, die dann wirklich so man spielt ja dann doch mit den Gedanken, ach Mensch, können wir ja mal zu Quentlers fahren und stecken uns an, dann haben wir den Mist hinter uns. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass das ist was anderes als, ja, als eine normale Grippe oder sonst wie. Es ist halt wirklich so, ja, freiwillig die Krankheit haben will auch keiner. Also das, nee, außerdem, dafür ist es zu schwer, und dafür hast du, und wenn du dann dir solche doofen Gedanken machst, aber ich kann verstehen, dass man sich solche Gedanken macht, sagen wir mal so, ich würde es im Leben nie zulassen, ja, und ich würde es auch im Leben nie selber, hätte ich es auch nie gemacht und gesagt, ach Mensch, Hauptsache ich habe es hinter mir, aber dass man auf die, aber dass man.
Kann ich gar nicht nachvollziehen.
Du würdest dich niemals versuchen, freiwillig anzustecken? Nee, ne?
Na, völlig absurd.
Ja, siehste, aber tatsächlich manche, weil was uns jetzt natürlich auch entgegenkommt, kein Neid, das ist ja totaler Quatsch, aber manche sagen, oh, ihr habt es wenigstens hinter euch, was wir noch vor uns haben. Ne?
Und es, also, ja. Also das hätte ich jetzt für uns auch mir gewünscht, dass wir eine Bestätigung haben, ja, dass wir es hatten und durch, genau, sind. Das hätte ich mir auch gewünscht. Aber freiwillig mich nicht anzustecken, auch, ja, mit einer, und das auch noch, und das auch noch, selbst wenn man nur, ich kann das nur mit Laienwissen darstellen, aber selbst wenn man sagen würde, naja, vielleicht habe ich ja nur einen Minimalschaden an der Lunge, völlig absurd.
Ja, du, und das hätten wir auch im Gottesnamen nie zugelassen.
Also nein, aber das weiß ich, ja. aber Ingo und ich, wir sind immer in dem Podcast bekannt dafür, dass ich immer sage, wenn ich eine andere Meinung habe.
Ja, bitte.
Und wenn Ingo sagt, er kann verstehen, dass die Leute diese Gedanken haben. Ich kann es nicht verstehen, dass die Leute diese Gedanken haben.
Nein, also es ist auch wirklich so, dass das ist aber nur so ein, das sind die Leute, die das so gesagt haben, die haben das ja auch, das ist ja nur so ein flüchtiger Gedanke, den man sofort wieder verwirft. Aber man kommt zumindest.
Das kann ich verstehen.
Genau,
ein flüchtiger Gedanke, ja, den ich auch sofort wieder rausmache, ja, wie absurd der Gedanke, genau, der mal kurz durch meinen Kopf rauscht.
Ja. So wollte ich es aber auch gesagt haben. Da ist jetzt keiner dabei gewesen.
Ich will dich doch gar nicht verbessern. aber so sehe ich es auch. Ja? Also, dass man die absurdesten Gedanken mal für einen Bruchteil einer Mikrosekunde im Kopf hat, das ist ja klar.
Ja, ja. Nee, also das ist auch klar. Aber das muss man deswegen, da ist schon, dafür ist das Ding einfach zu blöd, ne? Und dann steckst du dich irgendwo absichtlich in Anführungsstrichen an und dann hat doch einer einen schweren Verlauf und dann ärgerst du dich hinterher schwarz. Das geht halt auch nicht. Wenn es höhere Gewalt ist, ist es höhere Gewalt. Und so würde ich ja auch tatsächlich das weitere Leben einschätzen jetzt, weil so wie es jetzt ist, dass alle Geschäfte zu und sonst wie, das kann ja jetzt nicht ewig so weitergehen. Ich glaube, da muss irgendwie mal ein Weg gefunden werden, dass man sagt, naja, dass man vielleicht die großen Infektionsherde, die ich so sehe, waren, glaube ich, was weiß ich, im Skigebiet, die Hütten, Ischgl war ja so ein ganz großes Ding. In Bergamo ist ja dieses Champions-League-Spiel im großen Verdacht gewesen, wo sozusagen alle Leute auf der Straße, im Stadion und so weiter waren, sich in den Arm gefallen sind. Das soll ja einer der großen Superspreader gewesen sein für diesen Virus. Dann Heinsberg war es der Karneval und in Berlin waren es die Bars, die dann, oder ein, zwei Nachtclubs, die da sehr gut besucht waren. Das heißt, das sind wahrscheinlich so die Sachen, die auch nicht so schnell wieder aktiviert werden können. Aber so ein Einzelhandel, da bin ich ja wirklich so, natürlich als Online-Händler nicht so betroffen wie andere, aber da bin ich ja wirklich der Meinung, wenn man bedenkt, wie viele Leute in den Supermärkten jetzt rumfleuchen, dann ist es auch nicht schlimm, irgendwie ein Bekleidungsgeschäft oder was weiß ich, die Boutique um die Ecke oder ein Mediamarkt. Warum wird ein Baumarkt aufgemacht und ein Mediamarkt nicht? Also das ist alles, in dem Sinne relativ unlogisch und mit den, gut, das Volk ist jetzt ja auch in Anführungsstrichen erzogen worden, wie man
das
sich.
Volk?
Ja, ja, Volk. Ja, wir sind doch das. Ja, ne? Also die Bevölkerung ist ja. Okay. Die Bevölkerung ist ja erzogen worden, dass man so ein bisschen Abstand hält und so weiter. Das heißt, das ist ja der nächste Schritt zu sagen, man muss alles aufmachen. Und wenn ich zur, und das muss ja auch jedem zugestanden werden, wenn ich selber, ich denke, ich gehöre zur Risikogruppe, dann gehe ich halt wirklich nur in den Supermarkt einkaufen und spare mir vielleicht jetzt bei C&A irgendwie die nächste Klamotte einkaufen zu gehen. Und wenn ich nicht zur Risikogruppe höre, kann ich das ja selber einschätzen, wo ich sage, naja gut, dann heute gehe ich mal Blumen kaufen, was vielleicht nicht so notwendig wäre. Also da muss irgendwo ja ein Weg gefunden werden, da schrittweise ein normales Leben wieder zu führen. Was natürlich wirklich eine Schwierigkeit weiter darstellen wird, sind halt tatsächlich Großveranstaltungen. Und beim Reisen sehe ich auch nicht wirklich einen Ausweg, weil das ja auch. Na gut, das Reisen ist vielleicht deshalb nicht mehr ganz so wichtig, das abzuschotten, weil sowieso jedes Land jetzt schon Corona hat, dass man dann diese Länder nicht mehr voneinander abstrecken muss. Aber ich glaube, das Reisen wird auch noch mal lange dauern, bis man da wieder auf alte.
Ja, ich glaube, da ist man zu viel.
Aber der Handel, dieses normale Leben und ich glaube auch, und da gibt es ja auch viele Stimmen, die sagen, der Kollateralschaden wird irgendwann so groß, wenn die Leute sozusagen alleine zu Hause sitzen und dann an Depressionen sterben, in Anführungsstrichen. Also da muss man irgendwie, bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht, ne? Weil ich sehe, immerhin haben wir in Deutschland ja noch die Chance, spazieren zu gehen, Sport zu machen und so weiter. Das ist, glaube ich, aber auch ganz, ganz wichtig. Ich habe jetzt, wir waren ja da tatsächlich seit dem Lockdown nicht mehr draußen in dem Sinne, ne? Das heißt, seitdem das so streng ist in Deutschland, sind wir in Quarantäne gewesen.
Ich weiß nicht
gewesen.
Mehr genau, wann das jetzt genau losging.
Ja, aber ich habe heute mit einem Freund telefoniert, der meinte, naja, du warst ja jetzt die letzten 2-3 Wochen nicht draußen. Er meinte, draußen die Leute joggen wie verrückt. Die ganzen Parks sind voll mit, die Leute machen Sport und sonst wie. Er meinte, das ist eine ganz andere Welt. Er geht jeden Tag am Kreuzberg mit seinem Hund spazieren. Er meinte, was da los ist, eine komplett andere Welt, die wir noch gar nicht mitbekommen haben, weil wir hier eingesperrt waren.
Ja, stimmt.
Also ich kann ein Update geben vom Deister von letzten Sonntag und ich bin dann auch sehr traurig dabei, weil ich das auch wieder anders sehe als Ingo, ich der Böse wieder. Ich habe keine Hoffnung in die Menschheit mit Vernunft. Ja. Gar keine Hoffnung. Es war ganz klar die Ansage, dass man nur zu zweit Rad fahren kann. Und,
oder
mit der Familie. Ja. Aber jetzt mal nehmen wir jetzt mal meine erste Ausfahrt letzten Sonntag, wo ich 3 Stunden gefahren bin durch den Deister, weil das ja hier mein Heimatrevier ist. Und ich dachte, naja gut, ich fahre mit dem Jannis, der auch in dem Podcast schon mal war, der jetzt auch froh ist, dass er nicht mehr in Spanien ist. Und der war auch 2 Wochen in Quarantäne, nachdem er nach Deutschland zurückgekommen ist. Dann waren wir beide auf der Piste mit wirklich Abstand, wie sich das gehört, und nur zu zweit. Und auch kein anderer war involviert. Und dann fahren wir durch den Wald und dann ist es tatsächlich so, dass auch 6-7 Leute Mountainbiker als Gruppe durch den Wald fahren und ich dann extrem schlechte Laune kriege. Und dann auch Jüngere, wir haben ja so ein paar Downhill-Trails, wo man sagt, die jüngere Fraktion, das ist ja meistens so die Fraktion um die 15- bis 20-Jährige, merkt man ja so hin drauf, die dann auch sich einfach treffen, um dann jetzt hier diese Downhill-Piste runterzufahren. Aber alle stehen sie als Grüppchen, 10, 15 Leute, bevor es denn da runtergeht. Das finde ich nicht okay und das zeigt mir auch, es funktioniert ohne Strafe und mit ganz klarer Ansage funktioniert es nicht. Und im Supermarkt würde ich mir wünschen, dass es ganz klare Regeln gibt. Du musst da mit Maske reingehen und es gehen auch immer nur, was weiß ich, alle 10 Minuten mal 2 Leute rein. Und wenn du diese Regeln nicht hast, dann und ich stelle mir, wir sind ein Fahrradpodcast, ich stelle mir den ganz klassischen Einzelhandel Fahrradverkauf oder Fahrradgeschäft vor, um dann die Kurve zu kriegen. Welcher Händler zieht es knallhart durch und sagt nur ein Kunde in meinem Geschäft und wenn der raus ist, kommt der nächste?
Ja, aber das kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, das muss.
Wenn das gesetzlich so vorgesehen ist, dann. Aber auf die Vernunft des Händlers und auch des und auch der Kunden zu hoffen.
Das ist klar. Wenn, dann muss es geregelt sein. Das sehe ich auch so. Es muss tatsächlich eine klare Regelung da sein. Und wie du auch sagst, du fährst ja dann auch zu zweit, wobei du auch sagen könntest, ich fahre lieber alleine, weil dann stecke ich tatsächlich erst recht keinen an. Aber du nutzt halt die gesetzlichen Regeln. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich politisch auch das die große Gratwanderung zu sein. Wie kriege ich das gesetzlich hin, dass sich genau so viele anstecken, dass das Gesundheitssystem das noch packt? Na, und wie kriege ich es auch hin? Und Ich sehe es nur so, dass man Eigenverantwortung dahingehend muss man die Menschen, die wirklich sagen, ich gehöre zur Risikogruppe, ich habe vielleicht irgendwie eine schlechte Lunge, ein schlechtes Herz oder ich bin schon 80 oder sonst wie, dass die müssen dann, da sehe ich aber trotzdem, trotz aller Regeln hin oder her, ob die dann tatsächlich im Mediamarkt rennen müssen oder im Baumarkt, das ist dann deren eigene Entscheidung. Das würde ich dann, da muss man die Freiheit dann schon lassen. Mit allen, wie man den Baumarkt reguliert, und das ist ja momentan, die Schlangen habe ich ja irgendwie in der Zeitung gesehen, dass dann alle 2 Meter steht da einer in der Schlange und es wird nur eine bestimmte Anzahl von Leuten reingelassen. Das funktioniert ja, glaube ich, auch schon ganz gut, oder? Ich weiß jetzt, einkaufen war ich war jetzt ja selber nicht mehr draußen.
Einkaufen war ich ja auch nicht. Also das tun wir nach wie vor nicht.
Ja, genau.
Genau, und das ist ja so das Nächste. Ich habe ja jetzt für mich auch entschieden, dass ich jetzt ja gerade erst gesund aus der Quarantäne raus, ich würde jetzt auch, also so ins Büro gehen, habe ich jetzt gesagt, naja, wartest du nochmal, also ich verlängere ja meine direkten Kontakte, verlängere ich sogar noch ein bisschen. Ich würde vielleicht mit einer Maske nachher mal einkaufen gehen.
Ja,
aber
ich bitte darum, für große Einkäufe bist du jetzt mal dran.
Genau, also das muss man ja dann schon machen und ich bin ja auch nicht mehr ansteckend und brauche keine, aber so diesen Podcast heute habe ich gesagt, okay, da kann man jetzt auch noch mal eine Woche warten, bevor man sich mit jemandem zusammen eine Stunde ins Büro setzt oder zwei.
Ja.
Das war so jetzt so
also
meine
Geschichte.
Also es
fühlt sich auch tatsächlich komisch an.
Unser Podcast wird sicherlich erst wieder in 2 Wochen, ab diesem Podcast in 2 Wochen wieder stattfinden, wo wir uns mal auf Distanz im Büro befinden.
Ja, nach Ostern.
Wobei, ihr müsst nicht mehr auf Distanz sein, weil Ingo wird dich nicht mehr mit irgendwas anstecken. Und wir glauben ja, du hattest ja wahrscheinlich auch schon. Das wahrscheinlich reicht nicht, ich weiß, aber bei Ingo wissen wir es. Ihr könnt eigentlich auch ganz dicht sein. Er steckt dir dann höchstens mit einer Erkältung an oder so.
Nee, aber
ja,
wir haben
ja unser Rhythmus, dann passt es ja wirklich, genau.
Ja, okay.
Genau, aber es ist tatsächlich so, dass man die Ansteckungsgeschichten, es ist ja bei uns offensichtlich als Familie, dass wir uns bei dir angesteckt haben, wo ich auch ganz glücklich drüber war, weil ich theoretisch gesehen jetzt keinen vorher angesteckt haben kann, weil meine Symptome gingen Dienstag erst los,
ja,
Mittwoch.
Genau. Ich bin der
Fall. Das heißt, ich war sicherlich keine 5 Tage, als ich noch im Wald unterwegs war, war ich nicht ansteckend. Das war jetzt so eine Geschichte. Du musstest, glaube ich, tatsächlich ein paar Patienten anrufen, die du noch gesehen hattest, 2 Tage
genau.
vorher. Ne?
Ja, 2 Tage vorher war ich leider in der Praxis und dann habe ich die alle angerufen, aber es ist ja extrem ruhig auch in den ganzen Praxen geworden, ne? Auch in den Krankenhäusern, da haben Ingo und ich uns vorhin auch nochmal drüber unterhalten. Ich kenne natürlich jetzt nicht jedes einzelne Krankenhaus Deutschlands und es gibt bestimmt regional auch sehr überlaufene Krankenhäuser mit Covid, aber die meisten haben überhaupt fast gar nichts zu tun. Ne?
Noch und, nicht, muss man sagen.
Ja,
man weiß ja nicht, was noch kommt.
Nur in der Praxis ist kaum was los. Die ersten Praxen melden Kurzarbeit an. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und die Krankenhäuser auch teilweise. Und ich meine, ist natürlich besser so als andersrum, aber irgendwie ist das alles schwierig.
Ja, ne,
vor allem und wo wir gerade außen Sport angesprochen haben, ich wollte euch nur nicht unterbrechen.
Nee,
wir haben immer noch jetzt das Glück, wir sind in Niedersachsen, wir dürfen noch raus.
Ja,
in Bayern ist es gar nicht so gegeben und in Paris zum Beispiel haben sie gestern auch Sport im Freien verboten tagsüber.
Also, ja, das habe ich mich auch gefragt. Darf man dann als Frau nachts alleine durch den Park rennen oder wie? Das ist ja schrecklich. Also ich würde mich das nicht trauen.
Habe ich schon verstanden, aber zumindest ist zwischen 10 und 19 Uhr tagsüber ist das verboten, jetzt draußen Sport zu machen. Und es gab ja noch die Zeitsperre von 1 Stunde, da bin ich jetzt nicht ganz up to date, da müsste ich den Live-Ticker verfolgen, aber auch darüber wird geredet, dass es noch nicht mal 1 Stunde erlaubt wird, draußen zu sein.
Weil auch immer noch die Ansteckungen so hoch sind.
Aktuell ist es 1 Stunde. Als Zeitfenster. Mhm. Sport ist jetzt verboten, seit gestern zwischen 10 und 19 Uhr in Frankreich. Und das mit der Zeit ist, glaube ich, aktuell, während wir diesen Podcast aufnehmen, wird das auch gerade gesprochen, ob man die Zeit nicht noch verkürzt. Das heißt, back to normal, no way, das ist gar nicht in Sicht.
Ja, da sind natürlich auch jetzt im Moment andere Erkrankungszahlen als hier, ne?
Genau, und deswegen wir können natürlich jammern und wie schlimm das momentan für uns alle ist, so eingesperrt zu sein oder diese Beschneidung. das ist bei uns ja noch total harmlos. Also da könnte es auch noch viel strenger werden.
Na, mir geht das gar nicht um das Eingesperrtsein. Das können wir alles gut.
Naja, wir haben es jetzt 2 Wochen geübt. So schlimm war es jetzt auch nicht. Also
war viel besser, als wir es gedacht haben. Vor allen Dingen mit den
ich habe ja jetzt tatsächlich schon ein bisschen Respekt davor, die Schwelle von meinem Grundstück nach draußen zu marschieren. Ich habe es ja heute noch tatsächlich noch nicht geschafft, aber
die Kinder sind sofort weg, aber wir Kinder haben irgendwie so eine Sozialphobie entwickelt.
Aber es ist ja jetzt wirklich so, wenn ich jetzt nachher das erste Mal auf mich aufs Fahrrad oder ins Auto setze, irgendwo einzukaufen, komme ich mir wahrscheinlich schon ein bisschen komisch vor, dass ich auf einmal raus bin hier. Ne? Also es ist schon, man gewöhnt sich auch dran, so ist es nicht. Aber wie gesagt, jammern auf hohem Niveau, wenn du ein Einfamilienhaus hast, ist das auch immer noch was anderes, als in einer Dreizimmerwohnung zu dritt oder zu viert.
Ich würde sagen, dass das unser Beweggrund ist, unser persönlicher, weil wir hier im Luxus schwelgen mit dem Haus und nur 2 Kindern und so. Ne? Aber was eben in der Wirtschaft passiert, das macht uns allen Angst. Aber ich habe eine andere Frage. Habt ihr denn genug Hometrainer und sowas? Wenn es jetzt vielleicht
die sind alle ausverkauft.
Oh.
Die haben wir alle an dem einen Wochenende, bevor Merkel gesprochen hat, wo es auch noch nicht so sicher war, wie das mit der Ausgangssperre kommt, haben wir relativ, also den gesamten Lagerbestand und wir hatten tatsächlich einen Überbestand. Wir hatten tatsächlich zu viele für den Sommer normalerweise.
Und kriegt ihr jetzt noch welche irgendwo hin?
Nee, die sind jetzt weg alle.
Kann man also auch nicht nachbestellen.
Kann sein, dass Mitte April nochmal welche kommen, aber die meisten, ich glaube, da.
Weil das ist doch jetzt wahrscheinlich ein bisschen gutes Geschäftsfeld.
Letztens hat sich einer bedankt, doch mal per E-Mail, der hat nach Gran Canaria mal eingeschickt, weil die Spanier da wirklich nicht auf die Straße fahren dürfen. Wir dürfen ja draußen noch Rad fahren. Aber in Gran Canaria ging das gar nicht und dann haben wir einen tatsächlich für relativ viel Geld, weil das ist nicht Spanien-Versand, sondern Gran Canaria ist nochmal so eine Sonderzone. Der hat sich bedankt, dass er noch einen Kicker kriegen konnte.
Ja, weiß ich, den Verkauf habe ich mitgekriegt, das war einer der letzten Geräte.
Ja, ja, deswegen, also da, das ist tatsächlich und ja, also ich weiß nicht, haben wir jetzt eigentlich alles, was interessant ist, was wir so erlebt haben mit dieser Krankheit hinter uns erzählt,
ja, also
haben wir irgendwas vergessen?
Ich würde ganz kurz noch, wenn du das denn nicht machst, würde ich das mal machen als Externer. Der Mut, dass Yves sich an diesem Podcast beteiligt, für den Mut gibt's 2 Daumen hoch von mir.
Danke, danke.
Weil ich selber war mal in der Situation, will ich eigentlich einen Podcast aufnehmen? Ist das eigentlich mein Ding? Weiß ich nicht so genau und fühle ich mich so mulmig? Und jetzt ist das zu einer Normalität bei uns geworden. Finde ich auch krass, dass es eine Normalität geworden ist. Aber das gilt ja gar nicht für dich.
Nein, nein. Ich war auch ganz schrecklich aufgeregt und ich habe jetzt auch schon wochenlang nichts mehr getrunken. Eigentlich hätte ich mir besser mal vorher einen Sekt reingehauen oder so. Aber das ist schon in Ordnung. Und ich muss sagen, ich höre ja im Moment, weil einfach so viel Zeit war, auch ganz viele Podcasts, eure ja. Ja, sowieso. Aber auch so ganz interessante Sachen vom NDR, den Drosten ja sowieso, muss man mögen oder nicht. Und dann gibt es auch vom NDR jetzt noch sowas, das nennt sich die Korrespondenten. Und das finde ich total interessant. Das sind immer so Teams, die aus, warte mal, London, Amerika, Singapur und in Indien oder so berichten. Und das ist total interessant. Und die haben auch erzählen dann, wie sie jetzt aus ihren verschiedenen Wohnungen sich zusammenschalten und die eine setzt sich in den Schrank und keine Ahnung, damit der Ton stimmt. Und dann habe ich gedacht, ich höre das ja auch so gerne. Und wenn ihr beide jetzt meint, das wäre eventuell interessant, dann mache ich das jetzt mal euch zuliebe mit. Euch zuliebe. Aber wissen wir jetzt auch nicht, ob es jetzt wirklich so interessant war oder viel zu viel. Aber wie gesagt, einfach.
Naja,
ich denke mal, so ein Live-Bericht mit in Anführungsstrichen positiven Stimmen und ein Lächeln im Hintergrund, dass man das durchgestanden hat, das ist doch wenigstens mal eine positive Meldung in die Welt raus. Was bleibt uns denn, dass man wenigstens das, was positiv ist, auch mal raustönt?
Ja.
Genau, und das, wie gesagt, ich glaube, man muss nochmal mit auf die Reise schicken, dass man die Krankheit oder keine Angst davor haben muss als normaler Mensch, wenn man keine Vorerkrankungen hat. Dass es trotzdem ein lästiges Ding ist und es dass ist sie auch wirklich, dass man wirklich also 10 bis 14 Tage daran rumknabbern kann, im schlimmsten Fall. Aber unsere Körper sind ja auch dafür gemacht, sowas abzuwehren. Und das ist ganz interessant. Das habe ich bei Viren, über Drosten und Co. hört man und auch andere Virologen, hört man ja auch, dass so ein Virus gar kein Interesse hat, sein Wirt umzubringen. Weil davon hat den Virus nichts. Ein Virus lebt deshalb, weil er von Mensch zu Mensch oder von Tier zu Tier übertragen wird. Das heißt, ne, dass wirklich jetzt da Leute dran sterben, da, die haben natürlich das Problem, dass sie 3, 4 andere Krankheiten in den meisten Fällen noch haben und der Virus dann letztendlich das fast zum Überlaufen bringt, so
ja,
doof
ja,
wie das
ja,
ist.
Aber Vorsicht, nicht immer, ne? Also es gibt auch kerngesunde Menschen, die es richtig umhaut. Es gibt auch kerngesunde, die daran sterben. Und das weiß man auch noch nicht, warum, wieso, weshalb, aber so ganz nur
ja,
die Formulation.
Ja, das ist, aber also das ist aber bei der...
Ja, weil er jetzt tust du irgendwie so, ich weiß, wir wollten keinem Angst machen, aber es gibt Kerngesunde,
genau, ich will
die
halt vorsichtig
daran.
Sein, weil es ist wirklich so, dass es für den einen oder anderen unumgänglich ist, sich früher oder später damit also die Wahrscheinlichkeit, sich irgendwann anzustecken, ist da. Ja, die Wahrscheinlichkeit, und es ist am Ende reine Mathematik. Und wir Menschen sind von der Psychologie natürlich so gebaut, dass der 28-Jährige, der jetzt doch verstorben ist, wobei in Deutschland gibt es jetzt der Jüngste, der verstorben ist, ein 28-Jähriger mit Vorerkrankung. Es gibt noch keinen ohne Vorerkrankung oder so, einen jungen Menschen, der wirklich verstorben ist.
Das weißt du doch gar nicht, wird doch nicht über jeden Einzelnen.
Also, es wurde jetzt
da
zumindest.
Würde ich einen Break machen, das kommt nicht gut rüber.
Nee, das würde ich auch so
Nein,
sagen.
Nein, aber also, ich lasse mich kurz zu Ende ausführen und dann dürft ihr nochmal. Es ist am Ende. Egal, welche Krankheit du hast, du kannst auch eine Bronchitis kriegen, die schlimm geht und du kriegst hinterher was Bakterielles drauf oder du kriegst einen Krankenhauskeim oder was auch immer. Es ist nie, und das ist so wie ein Verkehrs, es ist, also ich sehe es ein bisschen so, ich sitze im Flugzeug, fühle mich unsicher, habe Angst vor dem Absturz und sitze im Auto und fühle mich sicher. Also man darf keinen Infekt und keine Krankheit und egal was es ist, ob es Krebs oder jetzt ein Coronavirus oder sonst wie ist, du kannst an allem irgendwie unglücklich sterben. Aber man darf jetzt nicht in Angst verfallen und zu viel Angst vor so einem Infekt haben, weil es ist am Ende des Tages von der Sterblichkeitsrate und der Wahrscheinlichkeit, dass dir wirklich was Schlimmes passiert, soweit ich das überblicken kann, mit allen Studien, die es gibt, wir wissen noch nicht viel über ein Virus, ist es nicht schlimmer als bei einer normalen Grippe-Influenza, die man sonst auch hat, mit dem Nachteil, dass sie viel ansteckender ist, weil keine Immunität in der Bevölkerung ist. Das heißt, du hast jetzt so eine Influenza-Virus, der jeden ansteckt, den er kriegen kann, der zu nahe kommt, weil es einfach keiner die Krankheit je hatte und weil es bei der Influenza laufen ja auch viele Leute geimpft um. Das heißt, gerade die alte Bevölkerung stirbt jetzt nicht so viele an Influenza, weil natürlich die alte Bevölkerung influenzamäßig auch sehr gut durchgeimpft ist. Das heißt, in so einem Altenheim sind wahrscheinlich 50 oder 90% der Leute Grippe geimpft.
Oh, stopp, Vorsicht, das wissen wir auch alles.
Nein, nicht. Aber es sind zumindest ein Anteil an Menschen, also viele ältere Menschen Grippe impfen sich und die Chance hast du momentan als älterer Mensch nicht. Du kannst dich nicht Corona impfen. Und wenn dann tatsächlich dieses Altenheim-Beispiel so kommt, dann bist du natürlich dem ausgeliefert. Und dann ist es natürlich eine relativ beängstigende Sterberate, das gebe ich schon zu. Naja, so viel
so,
dazu.
Denn jetzt sag du mal was.
Der Ingo wird mich hassen, wenn ich jetzt
nein,
auspacke.
Nein, mach das mal ruhig.
Das mache ich überhaupt nicht. Ich kann mir überhaupt keine Meinung dazu bilden, ob das für Ältere mehr gefährdet ist als für Jüngere. Und nun haben wir auch schlechte Beispiele gehört von meiner Schwägerin, die in Paris im Krankenhaus arbeitet. Genau. Ich sehe das so. Wenn ich das nicht weiß, ist es vielleicht einfach gut, die Fresse zu halten. Also,
stimmt, einfach mal die Fresse halten.
Ich weiß das nicht. Ich kann das nicht beurteilen. Und dann hab ich, wenn ich das bei uns zu Hause sehe, diese Ups and Downs, wo man dann genau denkt, wie, ich sage das so, wie Ingo das gerade gesprochen hat, das denke ich auch 80% meiner Zeit, denke ich genauso, wie Ingo das darlegt. Man soll keine Angst haben oder die Wahrscheinlichkeit, all diese ganzen Sachen, das sage ich mir auch 80% meiner Zeit. Und dann kommen so ein paar Rückschläge, wo man so nach Beispiele kriegt, die auch du gesagt hast, dann sind aber doch kerngesunde Leute ganz niedergeschlagen. Mhm. Und wo ich immer denke, wow, ja, warum sind jetzt die kerngesunden Leute so niedergeschlagen? Mit welcher Sache soll ich das denn jetzt begründen? Und ich kann es ja gar nicht begründen und ich habe davon auch gar keine Ahnung. Aber es sorgt dafür, dass man Angst kriegt. Und das kann ich nachvollziehen, dass man Angst kriegt. Und ich fand den Podcast deswegen so wichtig, dass es eben gut ist. Die Leute wissen jetzt, in welchem Alter ihr seid, dass ihr 2 Kinder habt und das gut überstanden habt. Das ist die wichtigste Message da draußen für die Bevölkerung, die ich so sehe. Und so eine generelle Freigabe, das sehe ich gar nicht so, weil das kann man vielleicht nach 10 Jahren im Rückblicken sehen, was da so war. Was dafür führt, dass auch kerngesunde Menschen daran erkranken, ich weiß das nicht. Ich kann dazu nichts sagen. Und deswegen gilt der Spruch für mich tatsächlich so, und deswegen sage ich, der Ego wird mich dafür hassen.
Nein.
Ich würde niemals irgendeine eine Sache so rausblasen, würde ich nicht machen. Gutes Beispiel hatten wir gerade im Fernsehen, was alle mitgekriegt haben. Der Premier Boris Johnson erkrankt an Corona, man denkt, naja, dann ist er nach 2 Wochen wieder im Amt und jetzt liegt er auf einer Intensivstation. Boah, was soll ich davon denken?
Ja, also das wollte ich damit.
Schon, wie alt ist der denn?
Also ich wollte nur von meiner Seite sagen, ich halte mich da komplett im Hintergrund. Ich kann gar nichts Wissenschaftliches rausblasen, außer ein Erfahrungsbericht, wie es mir gegangen ist. Und das Interessante bei uns, bei meiner Frau und mir, wird jetzt wirklich dieser Test in 4 Wochen sein. Und dann kann ich mal wieder im Podcast sagen, wie unser Verlauf war und
ob es das überhaupt war, ne?
Ob es das überhaupt war oder nicht.
Ja.
Und was ich jetzt von meiner Seite noch mitgeben kann, ist, ich bin ganz bravourös jetzt einmal Fahrrad gefahren. Ich wollte heute Abend noch mal so 2-3 Stunden fahren. Dann habe ich den mildesten Verlauf gehabt, den man sich wünschen kann, weil ich letztendlich nur 2 Tage durchgehangen habe. Aber ich wäre auch wirklich, und ich sehe das, wie panisch meine Frau ist. Das ist, ich würde niemals sagen, Leute unter 50 sind da safe oder auch nur einen Hauch von diesen Kommentaren würde ich gar nicht gelten lassen.
Ja, aber das muss ich ja nochmal relativierend dazu sagen. Also ich glaube, man muss es tatsächlich, ich habe es ja versucht, neutral zu formulieren, indem ich nicht sage, ihr müsst jetzt Angst haben oder auch nicht. Also diese Gratwanderung aus Angst haben und nicht Angst haben, das ist, glaube ich, das momentan, wo wir alle dran stehen. Und das muss ich natürlich auch zugeben, dass ich, während ich krank war, habt ihr sozusagen auch null von mir gehört. Das heißt, bei Strava hat man nichts gesehen, bei Instagram habe ich nichts über meine Krankheit. Also es gibt ja so hier, es ist ja schon so, dass ich hätte ja einen Podcast während der Krankheit machen können. Und da war bei mir auch der Respekt und die Angst so groß zu sagen, naja, erst mal gucken, wie es verläuft. Ne? Hinterher liege ich auch auf der Intensivstation. Wenn ich was darüber erzähle, dann will ich auch wieder gesund sein. Und das muss man dazu sagen. Als es Yves den Abend da schlecht ging und als ich dann irgendwie nach 7 Tagen, Gott sei Dank nach Yves Erfahrung, schon wusste, okay, wird wahrscheinlich nicht so schlimm, aber sonst, man hätte ja auch sein können, dass man schlechter wird. Und das hat man ja auch schon oft gehört, milder Verlauf. Und dann nach einer Woche auf einmal wird schlimmer. Die Angst hat man natürlich immer oder immer. Man hat immer dieses Damoklesschwert, wo man sagt, naja, es hat auch junge Leute getroffen. Wir haben in Bekanntenkreisen einen Feuerwehrmann oder einen Feuerwehrmann-Kollege, der jetzt nicht sehr alt war, wohl auch keine Vorerkrankung hatte, der auch irgendwie 3 Tage an die Beatmung musste und solche Sachen. Die Geschichten hört man natürlich auch. Und das ist tatsächlich auch das, was diese ganze Corona-Geschichte auch so besonders macht. Das ist halt doch irgendwie jeden betrifft, der es kriegen kann. Ne? So, wie gesagt, der Großteil der Menschen überlebt das Ganze und der ist dann halt mal 1-2 Wochen krank, aber es gibt halt immer diese Ausnahmefälle und die machen einem natürlich schon Sorgen und gerade, und das muss ich zugeben, als ich selber krank war und wirklich mir es eigentlich noch gut ging, ich hatte die ganze Zeit schon Schiss und ich habe die ganze Zeit auch zu Freunden, mit denen ich telefoniert habe, gesagt, naja, so ein 14-Tage-Fast-Forward-Button wäre auch gut, dass ich schon mal sagen kann, ich habe es gut überstanden. Weil das ist so, am dritten Tag denkst du auch, oh, jetzt hast du noch 4 Tage bis zum 7. Und dann kommt kurz vor dem 7. Tag, denkst du, oh, jetzt wird's noch mal, jetzt fühlst du dich aber scheiße. Und so weiter. Also es ist schon, das ist wirklich das Blöde, das, wo ich auch immer sage, naja, diese, was ich vorhin, glaube ich, schon mal so angedeutet habe, naja, die Bevölkerung muss eigentlich durchinfiziert werden, aber das ist tatsächlich bei dieser Krankheit wirklich Mist, weil keiner will sie haben. Also das ist nicht so, dass ich freiwillig sagen würde, hurra. Selbst wenn mir einer vorher garantieren würde, es ist dieser milde 14-Tage-Verlauf, hätte ich keinen Bock drauf.
Ja, ich glaube auch, was du ja eben noch mal gesagt hast, dass es reine Statistik ist, ne? Also, dass je mehr Leute erkranken, die meisten, die dran versterben, sind eben einfach wirklich schon alt. Was war jetzt das
Durchschnittsalter
in,
ist 80.
In Deutschland, ne?
Ja. Das geht ja durch alle Medien. Das
genau,
wissen wir
und das
auch
ist
alle.
Auch so.
Das haben wir auch alle wahrgenommen.
Und je mehr krank werden, da sind natürlich dann auch mal Jüngere dabei oder Gesunde dabei. Das ist rein statistisch. Nur natürlich brennt sich bei uns ein 28-Jähriger, der stirbt, viel, viel mehr ein als 10, 90-jährige demente Opis, auch wenn es schrecklich ist, ne? ne? Und ich glaube, das wollte Ingo so sagen. Aber
nein, nein, du, also Ingo und ich, wir kennen uns. Das
ich muss das ihn doch verteidigen, mein Mann.
Du musst ihn verteidigen, er hat ja auch nichts Falsches gesagt. Ich wollte ja auch.
Na, manchmal
auch,
ist er ja schon sehr, wie soll ich sagen, innovativ mit seinen Hypothesen. Da muss man schon manchmal ja, bremsen.
Ich habe einfach Angst davor, dass wir auf die Mütze kriegen. Wir sind hier kein medizinischer
Podcast. Ja, natürlich,
Podcast,
um Gottes Willen.
Sondern wir
ja.
sind ein Podcast, der ja, über Erfahrungen berichtet genau. und ein bisschen über Gefühle berichtet. Ja. Und ich finde es viel, ich persönlich ziehe viel mehr daraus, wenn jetzt Ingo mal sagt, naja, ein bisschen habe ich Schiss gekriegt, dann ist das, das ist eine viel wichtigere Aussage für mich.
Ja.
Genau, aber es ist trotzdem, man versucht ja trotzdem so das, was man auch gelesen und gehört hat. Und ich möchte, wie gesagt, ich möchte nicht derjenige sein, der den Leuten auch Angst macht. Ich würde sie ihnen aber auch nicht ganz nehmen wollen, die Angst. Also man muss einfach, es ist am Ende des Tages, wenn du dir, wir sind ja alle vorsichtig genug und keiner wird sich jetzt, auch von unseren Hörern, würde ich jetzt keinen so einschätzen, der sagt, ich will mich unbedingt anstecken. Nur wenn du das hast, musst du halt irgendwie sehen, dass du damit klarkommst und dir immer wieder einredest, mir passiert schon nichts. Weil das ist das Wichtigste, dass du psychologisch da irgendwie, wenn du da mit Fieber im Bett liegst, so wie Eve auch oder was auch immer, wo du dann aus diesem Tief wieder rauskommst und sagst, na gut, jetzt schlafen wir mal eine Nacht drüber, morgen geht es mir besser.
Deswegen Weil, ist der Podcast ja gemacht, den wir heute
genau.
machen. Dass man da Zuversicht kriegt.
Ich glaube, jetzt haben wir über Corona genug gesprochen, oder? Oder liegt euch
genau, was nee, sonst, sonst, wie gesagt,
ich weiß nicht.
Was, das Ganze, also da, was tatsächlich auch noch spannend ist, es lässt sich nicht verhindern. Also ich habe Vitamin D3 ohne Ende geschluckt, ich bin sportlich, ich ernähre mich gesund und habe Omega-3-Fettsäuren und was, über was wir nicht alles auch im Ernährungspodcast schon gesprochen haben und sportlich unterwegs und so weiter. Es ist kein Infekt, den man irgendwie durch gesunde Ernährung oder sonst wie wahrscheinlich irgendwie vermeiden kann. Der kommt halt und der hat mich in einer wirklich guten Verfassung erwischt und Gott sei Dank mild. Aber wenn einer in der Familie das hat, dann haben es alle. Das wird auch, glaube ich, offiziell oder so ist auch die wissenschaftliche Meinung im Haushalt. Wenn der im Haushalt ankommt, ist es schwierig, das zu verhindern, dass die Familienmitglieder das auch kriegen. Und das ist auch wieder was Besonderes, was auch wieder zeigt, dass da halt eine mangelnde Immunität ist. Es ist halt ein Virus, der gegenüber Influenza den Nachteil hat, den hatte noch nie einer. Und das haben wir als Familie so auch noch nicht erlebt, dass alle vier in Anführungsstrichen, denn der eine wissen wir es jetzt nicht genau, aber zumindest schon mal drei krank werden. Normalerweise, also ganz
doch, Magen-Darm, ne? Das haut uns auch öfter.
Genau, aber selbst da ist es so, dass es ein
das
oder.
Das schleppst auch du an.
Ja, alles, alles.
Ja,
und wenn
aber,
ich was anschleppe, dann ist es richtig schön.
Aber auch Magen-Darm hatten wir schon. Das eine Magen-Darm-Erkrankung hatte ich jetzt, glaube ich, im Herbst, im Frühjahr. Nein, aber das ist so, da stecken sich vielleicht von vier Leuten zwei an. Vielleicht. Oder auch nicht. Und wir hatten es auch schon, dass sich keiner angesteckt hat. Weil so ein Magen-Darm-Virus ist vielleicht auch einer, den der eine schon hat und der andere noch nicht. Und das ist der große Unterschied. Das heißt, ganz oft, du bist auch schon mit Fieber zu Hause und Kopfschmerzen gewesen ich habe es nicht gekriegt. Das heißt, manchmal, ohne dass wir die Betten getrennt haben. Ja. Und das ist wirklich, glaube ich, das Besondere, dass es halt jeder kriegt irgendwie. Wenn es und so hoch ansteckend ist und das ist wirklich, glaube ich, eine Besonderheit und halt auch kein Impfschutz oder kein Immunschutz in der Bevölkerung besteht zum Teil, ne? Und das ist der Unterschied zu Influenza, wo halt ein großer Teil das schon mal hatte irgendwie oder sich nicht sofort ansteckt. Das ist wirklich was, wo du genau weißt, du steckst dich jetzt an, das ist auch ein komisches Gefühl.
Geht es euch nicht so, dass das nicht spannend ist, dass wir jetzt diesen Podcast Anfang April aufnehmen mit der Möglichkeit, das Gequatsche, was wir heute rausgeblasen haben, ein Jahr später zu betrachten?
Ja, da müssen wir auf jeden Fall mal eine Folge nächstes Jahr im April machen. Und dann
wenn man dann das Wissen hat nach einem Jahr, was dann so gekommen ist, ne, ist das finde ich spannend, dass es die Möglichkeit gibt. Wir haben das jetzt ja für immer und ewig gesagt und aufgenommen.
Ich finde das sowieso gerade in der jetzigen Situation, finde ich jede Woche spannend. Also weil dann das, was letzte Woche war, schon wieder nicht mehr ist, was diese Woche ist und so. Mal sehen, was in einem Jahr ist.
Das merkt man ja sogar bei den Experten, bei dem Drosten ja auch schon.
Ja, täglich, also täglich.
Was man dann eine Woche später wieder ein bisschen zurückrudern muss und revidieren muss. Das finde ich schon, also am Ende des Tages mit minimalen positiven Gedanken, eine spannende Zeit.
Ja, das auf jeden Fall eine herausfordernde.
Und dann hoffen wir mal, dass wir die gesundheitlich alle gut überleben und auch wirtschaftlich. Das ist ja diese Gratwanderung auch. Das mit der Wirtschaft macht einem ja auch Sorgen, dass man mit Arbeitsplätzen, die da jetzt, wann die wieder hochfährt, bis Deutschland hängt natürlich auch an der Autoindustrie viel, wo nichts mehr läuft und Ja, bis hin zu unserer kleinen Firma, wo wir jetzt mit Kurzarbeit zum Teil arbeiten müssen und solche Sachen. Also das wird ja auch noch so ein großes Ding. Touristikindustrie, ne, wenn man jetzt überlegt, ne, wir haben jetzt, da sind ja auch viele, haben wir ein Ferienhaus gebucht im Sommer, glaube ich, Südtirol. Wenn bis dahin jetzt nicht irgendwo ein Gesetz kommt, so nach dem Motto, alle Infizierten dürfen vielleicht oder alle, die es schon hatten, dürfen vielleicht doch reisen, ist es zu 99%, glaube ich, nicht dran, dass wir da hinfahren werden. Vielleicht gibt es ja irgend so eine Art Impfpass irgendwann, wenn Leute, die es schon hatten, dass die sich wieder frei bewegen dürfen.
Von sowas gehe ich irgendwie aus.
Ne, dass man so eine Variante macht. Aber ansonsten ist es halt so, dass da ja auch nicht nur TUI oder sonst wie betroffen ist, sondern auch die kleinen Leute, die vielleicht irgendwo ein Ferienhaus im Sommer vermieten und davon leben zum Teil, so Bauernhöfe, wo wir schon übernachtet haben und solche Sachen, die haben ja auch keine Gäste mehr.
Nee. Und das aber der wirtschaftliche Schaden, der wird groß sein, da sind wir uns doch alle einig.
Naja, und das macht einem auch, finde ich, auch fast genauso viel Sorgen wie der Virus selber und die Angst vor der Krankheit selber, finde ich. Gut. Also so
viel. Kommen wir zum kleinsten Problem jetzt. Keine Wettkämpfe mehr.
Genau, jetzt unser kleines Hauptthema, was wir hier noch mit.
Das ist kein Hauptthema, das ist das kleinste Problem, die kleinste Sorge. Ich mache mir keine Sorge, dass es keine Olympischen Spiele gibt und keine Fußballweltmeisterschaften und mein Sport.
Man kann da ja mal kurz drüber sprechen. Es ist einen kleinen Link werde ich hier nochmal reinnehmen mit dem Immunsystem und Sport in Corona-Zeiten. Das ist auch was von so einer Wissenschaftsseite im Englischen. Und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Tipp, den ich mitgeben würde oder den ich auch daraus gelesen habe, dass man jetzt vielleicht als Leistungssportler auch zumindest dann, wenn man die Gefahr hat, vielleicht doch mit Leuten in Kontakt zu treten, die den Infekt nach Hause schleppen können. Also das war jetzt auch was ich gelesen hatte, nachdem ich angesteckt war. Aber hätte ich das vorher... Hätte ich das vorher gelesen, da geht es halt wirklich darum, dass man Sport treiben soll. Und das machen ja, glaube ich, sehr viele. Ich glaube, durch diese ganze Geschichte gehen viele, viele mehr Leute, die jetzt mit Joggen anfangen und sonst wie, so wie es mir erzählt wird, dass die Parks voll sind mit Joggern und so weiter, weil halt Kurzarbeit ist, weil man Zeit hat und so weiter und weil man ja auch nicht in Urlaub fahren kann. Ja, das heißt, man muss die Zeit, genau, Fitnessstudios sind zu. Das heißt,
alle Sportvereine.
Ich glaube, also, dass die Leute jetzt den Sport für sich erkennen und das auch machen, weil das auch eine Möglichkeit ist, auszubrechen aus den sonstigen Sachen, die man eben nicht mehr machen kann. Du kannst nicht mehr einkaufen gehen, sonst wie, so dass du halt nochmal einen Punkt hast, draußen zu gehen. Und der Sport, der hilft einem natürlich auch, die Lunge wird gestärkt und so weiter. Das heißt, wenn du einen Lungeninfekt hast, je besser deine Lunge, desto besser wirst du das wahrscheinlich auch durchleben. Aber da wird halt auch drin geschrieben, man sollte sehen, dass man nicht unbedingt ins Übertraining geht. Weil das wiederum, wenn du im Übertraining bist, das heißt, du hast dein Immunsystem geschwächt, deinen ganzen Körper geschwächt durch zu viel Training und kriegst dann den Infekt, dann haut er dich vielleicht, dann kommt vielleicht der Mann mit dem Hammer. Also das fand ich ganz interessant in diesem Artikel und finde ich auch so ganz, ganz schlüssig. Und und dann waren da so ein paar Sachen noch drin, wenn man Outdoor-Gyms macht, dass man dann vielleicht nicht die an diesen Hanteln, die da oder an diesen Sportgeräten, die draußen in der Dings sind, hier, wie heißen diese Gymparks, die draußen so sind. Soll man halt vielleicht auch vorsichtig sein oder mit Handschuhen dran gehen und das waren sonst auch so Tipps, die da drin stehen. Aber für mich so als Ausdauersportler war eigentlich diese Nummer, ich würde trotzdem sagen, man darf ruhig mal eine harte Einheit fahren oder auch mal den Berg hochknallen, aber ich würde mich jetzt nicht so komplett abschießen, 3-4 Tage lang hochintensives Training und solche Sachen und am 5. Tag kriegst du dann den Infekt und dann ist dein Körper sozusagen geschwächt, so wie ich es ja vorhin auch erzählt habe. Für mich war das so, als ich wusste, okay, ich kann jetzt angesteckt werden oder ich werde zu 99% angesteckt, habe ich das Training ja komplett runtergefahren.
Das ist doch eine wichtige Message für diesen minimalen Sport-Podcast, den wir ja eigentlich auch sind,
genau.
Dass die Leute vielleicht nicht Vollgas geben und auch da die Möglichkeit geben, Tür und Tor zu öffnen, um dann wirklich dem Virus schwach gegenüberzutreten.
Genau. Und das ist ja natürlich, da kommen wir auch zum Thema Wettkämpfe. Die sind ja in meinen Augen, brauchen wir in diesem Jahr gar nicht mehr mit Wettkämpfen zu rechnen, für uns jetzt im Privaten. Das heißt, so Ironman sind viele in Richtung September verschoben worden, wobei ich da unsicher bin, ob da was stattfinden wird. Ich selber bin ja angemeldet.
Ich habe das nicht verfolgt bei der Ironman Corporation. Sind die alle abgesagt oder was haben die entschieden?
Ja, vieles ist abgesagt oder es wird irgendwie verschoben. Ich weiß es auch nicht 100%. Ich habe es jetzt auch nicht im Detail mehr angeguckt, weil es dann auch irgendwann nicht mehr so interessant war. Für mich selber ist ja am 17. August immer noch Campingplatz gebucht für den Allgäu-Triathlon, aber da gehe ich auch nicht von aus. August ist ja schon, ist jetzt nur 3 Monate hin. Kann ich mir nicht vorstellen.
Im August sind noch 3 Monate hin.
Was haben wir denn? April, Mai, Juni, Juli, August, 4. Ne? Also lass es 4 sein. Ne?
Ja, also das halte ich auch für sehr gewagt.
Genau, und das ist aber ja tatsächlich so, dass jetzt überall Alp Extrem, den ihr ja nun kennt, aus vielleicht aus meinen Videos, die ich letztes Jahr gemacht habe, Alp Extrem stand ja bei mir auch so ein bisschen auf dem Plan. Für euch Trondheim Oslo abgesagt worden.
Trondheim Oslo ist abgesagt worden, ja. Das ist im Ende Juni.
Genau, das heißt so im Privaten ist ja relativ viel abgesagt worden. Ich weiß nicht, für dich war ja Trondheim Oslo jetzt eigentlich so die Initialzündung, wieder wirklich viel, viel mehr zu trainieren, als du es die letzten Jahre gemacht hast. Hat sich das jetzt jetzt fällt ja dieser motivierende Faktor weg, viel zu trainieren für diese eine Fahrt, um diese 550 Kilometer zu fahren. Hat dich das jetzt beeinflusst in deiner Art zur Motivation zum Training, oder würdest du jetzt sagen, naja, du bist jetzt so drin und hast trotzdem Bock weiterzumachen?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also das ist wirklich schön, dass du das sagst, weil es bei mir persönlich war der Auslöser, dass ich mich wieder angemeldet habe für Trondheim Oslo, dass es wirklich bei mir sportlich mal wieder bergauf geht. Ich habe auch 200 Gramm abgenommen.
Ja, oder 200 Gramm?
Super! Ich sag, damit du ein bisschen Spaß hast.
Könnte von mir sein.
Das heißt, es waren vielleicht auch nur 190.
Ja, total gut, super. Hauptsache runter von der Waage, genau.
Nein, aber das heißt, ich bin wieder viel leistungsfähiger geworden, weil ich jetzt einfach motiviert bin, überhaupt mehr Rad zu fahren. Und ich bin die Rafa 500 gefahren, weil ich angemeldet war. Und bin jetzt tatsächlich natürlich sehr traurig, dass Trondheim Oslo nicht stattfindet, aber ich kann es jetzt kaum abwarten, wenn der Podcast vorbei ist, dass ich in den Wald fahre und wieder Rad fahre. Und das war, ich sag mal, vor 2 Jahren nicht der Fall. Ja? Okay. Also jetzt wirklich zu sagen, wow, jetzt habe ich ja zumindest mal so ein Breakthrough, dass mir 3-4 Stunden Gravelbike fahren nichts ausmachen. Das ist ja auch mal eine schöne Situation. Und in La Palma mit unseren Belastungen, die wir da hatten, das hat natürlich dafür gesorgt, dass ich jetzt 1000 Höhenmeter sind jetzt nicht mehr das Problem. Und da freue ich mich drauf, dass ich diesen Stand habe und habe jetzt für mich gesagt, ich hoffe, dass es dann nächstes Jahr wieder Wettkämpfe gibt und ich dann letztendlich nicht nur das halbe Jahr Vorbereitung für Trondheim Oslo habe, sondern eben 1,5 Jahre. Ich sehe das positiv. Ich habe mit dem Lutz gesprochen, der in unserem Team ist. Für den wäre jetzt Trondheim Oslo das mega Highlight und Herausforderung als Wir haben das schon gemacht, Ingo, aber Lutz noch nicht. Der ist jetzt komplett in so ein Loch gefallen, hat er mir gesagt, weil er sagte, seitdem der Wettkampf abgesagt ist, ist bei ihm so richtig die Luft raus. Auch interessant, ne? Also jetzt anders wie bei mir.
Kann ich aber verstehen.
Ja, kann ich total verstehen. Der Martin übrigens, den habe ich jetzt vergessen, Feuerwehrmann von Beruf, der ist jetzt auch natürlich voll am Limit mit den ganzen, die sind ja da auch im Rettungsdienst drin. Der hat auch gesagt, wow, das war schon ein ganz schöner Knacks, der war auch für Trondheim Osten gemeldet, dass er da jetzt das abgemeldet ist. Für mich ist es jetzt so, es gibt mir eigentlich nicht den Knacks. Ich bin traurig, natürlich bin ich traurig, aber ich plane dann einfach ein Jahr länger. Dann plane ich es halt für nächstes Jahr.
Ja, es ist für mich tatsächlich motivationsmäßig. Ich fühle mich so ein bisschen ziellos unterwegs jetzt. Ne? Also ich hatte jetzt im Winter schön für einen Halbmarathon trainiert und solche Sachen. Und bei mir ist es so fast schon so, dass es mal die lang ersehnte Saisonpause, die ich jedes Jahr nie mache, wo ich jetzt sage, ach, machst du jetzt mal Saisonpause. Und jetzt wurde ich krank, war ja sowieso 2 Wochen nichts gemacht und jetzt langsam wieder einsteigen. Und ich habe jetzt gar nicht so das Bedürfnis zu sagen, also ich würde weiter die 3-4 Stunden, ich bin ja fit, die 3-4 Stunden im Wald fahren und so, alles gar kein Problem. Aber dass ich jetzt gezielt, was ich mir tatsächlich, im Winter habe ich ja wirklich mal angefangen, Intervalltrainings zu machen und sonst wie und Trainingspläne und so ein Kram zu machen, dass ich jetzt gezielt irgendwas mache, da bin ich jetzt komplett von weg. Ich mache jetzt einfach wieder so Sport für mich hin und versuche erstmal jetzt ganz langsam anzufangen nach dem Infekt, weil ich glaube, 2 Wochen Infekt braucht auch 2 Wochen Aufbau, um wieder überhaupt zu sagen, man macht mal wieder richtig was Hartes. Aber es ist so motivationstechnisch eher so, habe ich mit Ole auch schon gewitzelt, ne? Jetzt können wir endlich mal Saisonpause machen, da konnten wir ja sonst nicht, weil wir uns irgendwie nie zurückhalten konnten die letzten Jahre. So hat man jetzt einfach mal gar nichts zu tun, was Sport angeht. Und ich finde es irgendwie für meinen Kopf auch mal gar nicht doof zu sagen, naja, mache ich halt mal nur jeden zweiten oder jeden dritten Tag Sport und nicht morgens schwimmen und abends noch laufen und solche Sachen. Einfach mal ganz entspannt alles sehen. Das, ich glaube, mein Körper, der wird das vielleicht auch mal danken nach den vielen Jahren, wo ich teilweise 7, 8 Trainingseinheiten die Woche hatte. Wenn es auch nicht strukturiert war, aber ich habe halt immer irgendwas gemacht.
Wie kommst du damit klar, dass er jetzt so oft zu Hause sein will?
Du, die Frage ist, wie er damit klarkommt. Und das muss ich sagen, verhältnismäßig gut. Ich habe mir das viel, viel schlimmer vorgestellt. Also er hat schon dolle Lob von mir gekriegt. Er ist da sehr anpassungsfähig, was ich nicht gedacht hätte.
Also ich glaube auch, dass bei vielen sich der Sport ein bisschen in Richtung Freizeitsport ändert. Die viel trainiert haben, die jetzt vielleicht auch sagen, naja, ich mache jetzt einfach mal Sport zum Spaß, genieße die Zeit, hole mir vielleicht von dem ganzen Corona-Stress, den ich vielleicht in der Firma habe oder dass ich vielleicht weniger Geld verdiene wegen Kurzarbeit oder weiß ich auch, was auch immer. Und, oder man hat ja auch dieses gestresste Gefühl, ja, wie geht's mit Deutschland, mit der Wirtschaft, mit der Welt so weiter, ne, dass man da einfach mal flüchten kann, so wie wir es auch schon gesagt haben, einfach mal 4 Stunden im Wald und danach ist die Welt wieder in Ordnung, auch ohne Ambitionen. Dann habe ich jetzt, wie gesagt, mit einem Freund heute Morgen telefoniert, der meint, alles ist voll mit Joggern und die Leute fahren Rad wie verrückt, weil die Auto, die, also das ist vielleicht auch, was man ausnutzen muss momentan, Rennradfahren, weil keine Autos auf der Straße sind, weil einfach viel, viel weniger Verkehr ist.
Man müsste dann noch ein paar mehr Rennräder fahren.
Ja, und auch das Interessante, als ich jetzt letztens im Garten gesessen habe, du guckst in den Himmel und siehst keine Kondensstreifen mehr. Ja, wie krass diese Welt momentan anders ist, als sie sonst ist und solche Sachen.
Ja, da hast du mir ein Foto geschickt, ob ich den Witz verstehe. Ja.
Und auch unser Gravel-Triathlon würde ja so nicht im Moment nicht stattfinden können. Also du kannst jetzt noch nicht mal sagen, du machst jetzt was Eigenes, Großartiges.
Doch, das können wir sagen, aber dann sind wir halt alleine.
Zu zweit. Ja, zu zweit, aber zu dritt so geht schon nicht mehr.
Nee. Ja, die anderen können sowieso nicht 8 Kilometer schwimmen.
Na, warte mal.
Ja. Nee, also das würde auch wegfallen. Ich bin auch mal gespannt, weil Schwimmtraining ist ja auch nun komplett raus, geht ja nun gar nicht in ganz Deutschland und ganz Europa meines Wissens nicht. Also da bin ich auch relativ unsicher, ob der Staat das dann erlaubt, sich an den Kiesteichen zu treffen. Ich glaube, da werden sie auch einen Riegel vorschieben, bin ich mir...
Naja, die können ja nicht am Kiesteich auf der Wiese liegen wie die Sardinen, das geht ja nicht.
Sag mal, die Leistungsschwimmer, dürfen die jetzt auch nicht schwimmen?
Ich glaube, also, alle nicht. Ich glaube, hier unser Triathlet, der mit dem wir gesprochen haben, nicht. Ich glaube, die sind alle raus.
Oh Gott. Nee, ist nicht ganz richtig. Also es gibt ja schon Schwimmhallen für die Leute, die auch wirklich für Olympia trainieren, die da geöffnet haben. Aber das ist dann wirklich auch ein sehr elitärer, kleiner Kreis. Da muss schon klar sein, auf welchem Niveau du dich bewegst.
Okay, und die können da 5 Leute.
Ja, aber die zweite Riege darf schon nicht mehr ins Wasser, ne?
Genau. Und das ist auch eine Entscheidung, die ich als wieder der miese Peter, die ich als völlig falsche Entscheidung sehe, Olympia um ein Jahr zu verschieben, wenn man nicht weiß, worum es geht. Ich verstehe natürlich, unter welchen wirtschaftlichen Zwängen die sind und auch, dass das olympische Dorf natürlich schon längst vermietet ist. Mhm. Ne? Also und all diese ganzen wirtschaftlichen Sachen, das verstehe ich. Das wäre mir trotzdem egal, weil Olympia ist meiner Meinung nach immer noch ein Event für Sportler und nicht für den Kommerz. Mhm. Und wie soll sich ein Sportler denn jetzt eigentlich vernünftig vorbereiten, ob Schwimmer oder Leichtathlet oder Radfahrer?
Mannschaftssportarten.
Mannschaftssportarten, gutes Beispiel. Ich sehe da, die Entscheidung falsch. Meine persönliche Meinung, wir leben ja von persönlichen Meinungen hier. Ich hätte auf gar keinen Fall ein Datum festgelegt, wann denn Olympia stattfindet, wenn man gar nicht weiß, was mit dieser Pandemie eigentlich passiert. Ja, also das, was ich vorher sagte. Wie kann man auf die Idee kommen, rauszublasen? Naja, dann ist es halt nächstes Jahr im Juli. Mhm. Ich verstehe natürlich, dass da wirtschaftlich so viel dranhängt, dass man da Planungen machen muss und etc. Und es ist schade, dass es so ist, dass dieser Wirtschaftsdruck dahinter ist, dass man nicht erstmal abwarten kann, bevor man so ein Datum festlegt. Mhm. Warum kann man nicht, also ich bin da zu einfach und banal gestrickt, aber warum kann man nicht einfach mal sagen, Olympia ist abgesagt und wir müssen einfach mal wissen, was mit dieser Welt passiert in dem nächsten halben Jahr, bevor wir irgendwas rausblasen.
Ja, stimmt. Ich finde Pläne machen im Moment sowieso schwierig.
Also völlig, völlig absurd. Ja. Also es geht jetzt ja nicht um meine Veranstaltung, die ich gerne habe, Trondheim Oslo. Das ist ja ein Witz. Ja, ja. Um so eine Großveranstaltung, einen Termin festzulegen. Puh.
Naja, aber da sehe ich gar keine, sehe ich zum Beispiel gar keine Alternative zu. Das ist ja genauso wie mit der EM, die übrigens die EM ja sehr, sehr früh reagiert hat, haben gesagt, sie machen es nächstes Jahr. Da ist ja eine, da ist ja Olympia relativ spät erst gesagt. Da mussten ja erst die Athleten Druck machen und sagen, ihr sagt das jetzt endlich ab, wir kommen alle nicht, bevor Olympia Kanadier, überhaupt reagiert hat. Ne?
Die Kanadier haben, glaube ich, zuerst gesagt, sollte Olympia stattfinden, kommen wir nicht.
Genau, so war es, ja, ja. Und das, wobei, was willst du machen? Du kannst es für nächstes Jahr ja wieder absagen. Also so hat man ja zumindest, als Olympionik hat man ja wenigstens das Ziel, nächstes Jahr Olympia und fängt jetzt an zu trainieren.
Naja, wir hatten drüber geredet, wegen dem, ich mache mir halt Sorge, die Chancen sind doch sehr, der eine hat dann vielleicht die Möglichkeit, weil das Land erlaubt, die Leistungsschwimmer noch ins Schwimmbad zu setzen.
Ach so.
Und das andere, genau, und das andere Land verbietet das. Und das ist nicht wirklich gerecht. Das ist nicht wirklich fair.
Ach stimmt, weil die Trainingsmöglichkeiten ja vielleicht im Winter noch gar nicht wieder gegeben sein können. Habe ich gar nicht gedacht, dass man ja trainieren muss.
Ich kam ja wegen dem Schwimmen. Ne? Also ja. wenn bei uns könnte man ja sogar sagen, das kann auch noch jedes Bundesland entscheiden.
Ja, das kommt noch dazu, genau. Aber dann sind halt alle Sportler in einem Bundesland. Das kriegt man dann auch noch hin. Nur dann ist das Schwimmbad wieder zu voll.
Also, aber das ist ja nur eine Anmerkung meinerseits, wo ich sage, ich hätte das mir gewünscht, dass man einfach mal zugibt, dass man gar nicht weiß, was auf uns zukommt. Also ich hätte mir das gewünscht und dass man sagt, die Wirtschaft, dieses ganze, also Olympia insbesondere, das ist ja ein Monster an Geldmaschinerie, dass man einfach sagen kann, das ist jetzt mal ein Satz mit X, wir wissen nicht.
Ja, hätte man wahrscheinlich tatsächlich für 2 Jahre verschieben sollen und sagen müssen, Jahr habt ihr denn Zeit.
Wie gesagt, in meiner einfachen Sprache, ich entschuldige mich schon dafür, einfach zu sagen, wir sagen es mal ab, aber wir können auch nicht gleich einen neuen Termin sagen, wir wissen einfach gar nicht, was passiert. Vielleicht kommt auch noch der Super-GAU auf diese Menschheit zu. Einfach mal zuzugeben, dass man machtlos ist und sagt, wir müssen jetzt die Wirtschaft abblasen und wir müssen nochmal neu anfangen.
Ja, welcher Bereich natürlich auch stark betroffen ist, ist der Radsportbereich, den wir ja nun auch als für uns neben den Triathleten als einen den wichtigsten sehen. Und da sehe ich ja im Profiradsport, da weiß ich ja auch gar nicht, wie es da weitergehen soll. Die verlieren ja momentan komplett ihre Präsenz. Die leben letztendlich nur von Sponsoren und die leben letztendlich auch nur von der Tour de France, die ja nicht stattfinden wird. Da ist ja immer noch im Gespräch so nach dem Motto ohne Zuschauer. Da glaube ich jetzt aber auch noch nicht so richtig dran, weil da ja auch ein Riesenstab an Menschen werden ja trotzdem aktiviert und Presse und so weiter. Ja. Und da sehe ich auch tatsächlich ein Teamsterben. Da weiß ich auch nicht, ob der Radsport sich davon, das ist ja noch schlimmer als die Dopingkrise, die sie hatten in den 2000ern, wo du dann jetzt auf einmal sagst, okay, ob die nächstes Jahr überhaupt so wieder, ob es so viele Teams geben wird, wie sich das erholen soll. Da gibt es auch wie heißt dieser Podcast, den du auch mal empfohlen hast, Wundersame Fahrradwelt von diesem Mädchen, von dieser Dame, die diesen Podcast macht. Ja. Die hatte auch den Simon Geschke letztens im Gespräch und das war ganz interessant. Die mussten das Gespräch unterbrechen, weil er auf einmal mit dem Team CCC so einen Videocall noch hatte. Und die mussten halt auch, die sind alle auf Mindestgehalt runtergestuft worden. Team CCC ist wohl so ein Modebekleidungsding, habe ich jetzt nachgeguckt, die eine polnische Firma, alle Läden zu, kein Geld mehr und sonst wie. Und dann sitzen solche Radsportler im schlimmsten Fall nächstes Jahr auf der Straße. Und wenn das noch 2, 3, 4 anderen Teams passiert, dann kriegen die Radsportler einfach keinen neuen Vertrag mehr. Die haben alles Zeitverträge. Und dann haben wir da, weiß ich nicht, wahrscheinlich...
Der Kollege von uns, Tobias, hat einen schönen Link rübergeschickt vom NTV. Den können wir ja mal verlinken. Da geht es um Radsportteams, droht der Kollaps.
Genau, und da ist auch Simon Geschke, der hat sich, glaube ich, auch da zum Interview bereit erklärt bei denen, hat auch ein bisschen was dazu gesagt.
Den können wir ja in den Shownotes mal verlinken.
Genau, also das sind so Sachen, wo man jetzt auch wirklich als radsportbegeisterter Fan auf einmal keine Tour de France im Sommer hat. Jetzt gibt es wohl teilweise Ideen, dass man im Herbst eine große Rundfahrt macht aus Vuelta, Tour de France und Giro zusammen, weil Giro Italia ist ja schon abgesagt. Dass man das alles zusammenlegt und da vielleicht ein Event draus macht, aber auch da, wie wir schon alle sagen, das Herbst ist jetzt auch nur noch 4, 5 Monate hin, ne? Dann weiß man auch nicht, ob das je stattfinden wird. Wahrscheinlich muss man einfach sportlich unwirtschaftlich, was auch immer, einfach jetzt einen Cut unter dieses Jahr machen und sagen, naja, wenn wir Glück haben, fängt es nächstes Jahr wieder an. Und der Simon Geschke hat auch gesagt, naja, was soll er denn jetzt trainieren? Was soll er jetzt 6 Stunden oder 7 Stunden am Rad, auf dem Rad Intervalle fahren, wenn er nicht weiß, wann er wieder Rennen fahren soll? Bis hin dazu, also, dass er ja eigentlich nicht sagen kann, ich trainiere nicht, weil er ja nicht weiß, ob innerhalb von 3, 4 Wochen auf einmal oder 4, 5 Wochen oder vielleicht dann doch im August auf einmal der Rennbetrieb wieder losgeht. Das heißt, aufhören zu trainieren geht auch nicht, ist auch keine Option.
Denn darf man denn in Frankreich jetzt noch mit dem Rennrad durch die Gegend fahren?
Nee, zwischen 10 und 19 Uhr darfst du das nicht mehr tun. Und du darfst ja sowieso nicht deine Wohnung mehr als 1 Kilometer verlassen. Also brauchst du gar nicht.
Oh Gott.
In Belgien und Deutschland, wir haben ja noch das Glück, dass wir Rennrad fahren dürfen, hier zu zweit sogar.
Was ich auch gar nicht mitgekriegt habe, ist, gab es irgendwo ein offizielles Statement von dem Organisationsteam der Tour de France, wie sie sich das denn jetzt vorstellen, oder ist die Tour de France ganz offiziell abgesagt?
Meines Wissens ist hier noch nicht abgesagt. Nee. Letzter Stand ist, dass es eventuell ohne Spectators, also ohne Zuschauer stattfinden soll.
Das ist schon krass, dass wir uns gegenseitig Updates über diese Fernverbindung geben müssen. Das kann sich ja jede Stunde ändern.
Ja, jede Minute eigentlich. Du hast
recht. Ja. Also deswegen frag dich mal so blöd nicht, dass ich irgendeine Nachricht verpasst habe, denn ich habe auch noch nicht ein offizielles Statement von der Tour de France gehört, ob sie denn abgesagt ist. Aber wie soll das gehen?
Naja, das verstehe ich. Also das ist ja auch tatsächlich jetzt das Problem, dass eine Tour de France, wenn sie gefahren würde, haben die Fahrer ja überhaupt gar keine Wettkampfkilometer in den Beinen mehr.
Das, was ich dir schon sagte, genau das Gleiche, was auch für die Olympischen Spiele geht. Die Bedingungen sind ja völlig absurd. In Deutschland kannst du, also zumindest jetzt in Niedersachsen, wo wir sind, kannst du 200 Kilometer Rad fahren, du kannst dich weit genug von deinem Haus entfernen und kannst trainieren, und die in Bayern können das nicht.
Ja. Genau.
Völlig. Also brauchen wir gar nicht besprechen eigentlich.
Also der Geschke hat halt auch in diesem Interview irgendwann gesagt, naja, wenn die Tour de France gefahren würde, ist das ja was ganz anderes, weil du normalerweise brauchst du Paris-Nizza und Tour de Suisse und solche Geschichten als Vorbereitung. Das heißt, du musst mal so eine Ein-Wochen-Rundfahrt fahren, um überhaupt eine 3-Wochen-Rundfahrt gut überstehen zu können. Und das hat ja momentan keiner. Es gibt ja keinen, der Wettkampfbedingungen hat. Es gibt so ein paar Sachen jetzt. Ich glaube, Ironman hat irgendwas gemacht, dass du virtuell so einen Wettkampf fahren kannst. Also dann sollst du halt irgendwie 5 Kilometer laufen, 90 Rad und nochmal 21 laufen, egal ob mit dem Garmin aufgezeichnet oder auf dem Laufband. Ich weiß aber nicht, da gibt es, glaube ich, dann sogar eine Rangliste.
Das ist doch ganz lustig.
Ich glaube, was viele, viele machen, ist momentan, weil wenn man wirklich Wettkampf braucht, um sich zu motivieren, das gibt ja genug Leute, die können gar keinen Sport machen, wenn nicht ein Wettkampf ist, so wie Lutz ne? Und da, ich weiß, dass viele ambitionierte Hobby-Radsportler oder die sonst vielleicht auch jedermann rennen, die machen halt das, glaube ich, alle diese Rennen auf Zwift, die dann wirklich, und Zwift hat ja teilweise hat jetzt so einen Rekord hoch gehabt von 35.000 Usern an einem Tag. Das heißt, die sind jetzt momentan komplett höhenflugmäßig unterwegs.
Gewinner und Verlierer der Krise.
Genau.
Ja. Und
auch.
Die
nicht
haben
Brotbackautomaten, sondern auch Zwift.
Und das wäre natürlich auch für viele, die jetzt sagen, naja, ich brauche mal so einen Wettkampf oder sonst wie, dann kann man zumindest da fahrradmäßig oder laufbandmäßig, wenn man Laufband vielleicht hat, kann man da bei Zwift sich aus dem Lack fahren. Ne? Aber auch da würde ich sagen, wenn man Corona noch nicht gehabt hat, lieber vorsichtig sein und vielleicht alle 1-2 Wochen höchstens so ein Rennen fahren, damit man sich auch nicht das komplett da in den Lack reinfährt. Aber das wäre nochmal so ein kleiner Ausweich. Da gibt es ja auch so 180-Kilometer-Touren mit, ich glaube auch mit Jan Frodeno und solche Sachen oder irgendwelche Leute, die da 180-Kilometer-Rennen veranstalten, wo man mitfahren kann. Das wäre vielleicht nochmal so eine Geschichte für Leute, die das Indoor mögen. Aber ich glaube, jetzt haben wir so schönes Wetter. Jetzt hätte ich auch keine Lust mehr, Zwift zu fahren, solange wir noch draußen fahren dürfen. Vor allem, nachdem man jetzt 14 Tage hier eingesperrt war. Glaube ich.
Vergiss die Bundesländer nicht, wo das nicht erlaubt ist, Ingo. Die tun mir jetzt, also die kriegen mein Mitgefühl, wirklich.
Ja, ist das in Bayern überall so oder sind das nur so kleine?
Soweit, also ich möchte nicht was sagen, von dem ich das nicht genau weiß. Ich denke, Bayern hat Verbot, draußen Sport zu machen mit Radfahren. Also,
aber Joggen, also meine Freundin wohnt in München und joggen darf die.
Okay.
Die haben aber so eine richtige Ausgangssperre. Wäre aber joggen darf man.
Ich glaube,
oder die haben das jetzt auch schon wieder geändert.
Aber also das ändert sich ja auch täglich. Also von daher, ich will nichts Falsches sagen.
Na, wir haben ja viele Kunden in Österreich und Kunden und Zuhörer auch. Und die sind ja richtig gelackmeiert gewesen. Die durften wirklich nur noch drin fahren. Also da hatten mir auch mal einer, hatte ich mit einem auch Kommentare geschrieben oder auch direkt per E-Mail geschrieben, der meint, er darf nicht mal in den Wald von seiner Haustür in den Wald reinfahren. Wo sonst jeden Tag Hunderte fahren, hat er bei Strava auch an den Tagen, ist da dann halt gar keiner unterwegs. Also Österreich war tatsächlich so, dass es nicht erlaubt war. Und wir haben ja in einem letzten Podcast auch schon drüber gesprochen, wo wir gesagt haben, na hoffentlich haben wir dieses belgische Ding, dass wir noch draußen Radfahren dürfen. Und noch, ich hoffe, das bleibt auch so, dürfen wir es ja.
Aber finde ich auch ganz interessant, jetzt zum Beispiel in Spanien ist das ja definitiv nicht erlaubt. Und wie wir, da ertappe ich mich ja selber auch dabei, dass ich natürlich viel mehr die News und die Regeln von Niedersachsen, in dem ich mich befinde, up to date halte. Dass man halt zu zweit Radfahren darf, aber eben nicht zu dritt und solche Sachen. Und aber mich, und das finde ich ja auch beschämend fast eigentlich für mich, dass ich aber gar nicht so den kompletten Update habe für die anderen Bundesländer, weil das ist für mich zu viel Informationshohlpflicht.
Ja, ja. Ja,
weil es mich jetzt gerade nicht betrifft und ich nicht in Bayern bin, bin ich nicht genau up to date und muss peinliche Situationen durchstehen, wo ich nicht genau weiß, ist es so oder ist es so nicht. Und da merkt man auch mal, das deutsche System ist ja nicht einheitlich, sondern jedes Bundesland macht da so ein bisschen sein Süppchen.
Ja, das ist auch schwierig, finde ich auch.
Und deswegen sage ich nochmal offiziell, ich weiß es nicht.
Ja, wie auch immer. Also das, solange man noch draußen Sport machen kann, ist es ja auch gut für uns alle, die es dürfen. Ich glaube, Österreich lockert jetzt. Ich weiß aber nicht, ob Sport mittlerweile draußen wieder erlaubt ist. Die versuchen jetzt zumindest einige Maßnahmen zurückzuschrauben. Und das wird jetzt sowieso die spannende Zeit, die jetzt kommt, ist ja die, werden Maßnahmen bei uns zurückgeschraubt? Wird es vielleicht bei uns noch strenger in Deutschland, weil wir noch gar nicht so weit sind? Weil bis jetzt sind unsere Krankenhäuser ja noch nicht überfüllt. Oder kommt das bei uns erst alles noch? Oder haben wir vielleicht Glück?
Bleibt das so.
Ne, oder ja, und wie, das ist halt das, wo du vorhin schon gesagt hast, fast forward für 1-2 Jahre, dann mal zu gucken, mal rückblickend zu sagen, war das jetzt alles ein Schreckgespenst und war es doch alles gar nicht so schlimm oder war es schlimmer als erwartet oder genau so wie erwartet? Wir wissen ja eigentlich, alle tappen im Dunkeln, auch die Virologen und alle, die auch jetzt in vorderster Front, auch Wissenschaftler, die in vorderster Front Hypothesen aufstellen, egal ob nun für Ausgangssperre, gegen Ausgangssperre, es gibt ja auch viele, viele, die dagegen sprechen. Am Ende des Tages weiß es keiner und wir schon mal gar nicht hier in unserem kleinen Podcast-Studio. Deswegen, wir können ja auch nur unsere eigene Meinung hier wiedergeben. Und ja, da bin ich echt mal gespannt, wie die Welt danach aussehen wird, wann man einfach über diesen Berg an dieser Corona-Geschichte, vielleicht kommt ja auch irgendwie im halben Jahr der Impfstoff und alles ist gut, aber es steht halt alles in den Sternen, ne?
Also ich finde diese Idee, vielleicht kann ich das jetzt auch nur so sagen, weil wir es jetzt schon hinter uns haben, aber die Idee, Leute, die es nachweislich durchgemacht haben und jetzt erstmal immun sind, kein Mensch weiß wie lange, aber dass man die so langsam der Wirtschaft und sowas wieder zuführt, ne? Und rein theoretisch könnte man die ja auch mischen ein bisschen mit Menschen, die es noch nicht hatten, also so als eine Art Schutz, nur ich glaube, du kannst es halt nicht gut genug kontrollieren und wahrscheinlich geht das dann auch wieder nicht mit der Gleichbehandlung, weil dann meckern vielleicht die anderen, die es jetzt noch nicht hatten, dass sie noch nicht wieder für die Tür dürfen oder so. Aber ich glaube, dieser Punkt, dass man Leute, die es hatten, schon mal wieder mehr Sachen machen lässt, meinetwegen mehr arbeiten oder im Restaurant wieder aufmachen oder was weiß ich, keine Ahnung, die Idee ist eigentlich nicht so verkehrt, oder?
Also aber dann kommen ja die Leute und stecken sich absichtlich an.
Das ist die beste Idee, die du jetzt gesagt hast, damit nämlich dein Mann nächste Woche 23 Stunden im Büro den Laden rockt.
Ja, warum?
Der ist ja durch, der kann jetzt ja für die ganzen Mitarbeiter alles wegziehen.
Ich fände das solidaritätsmäßig richtig, aber wahrscheinlich sehen das nicht viele so. Also ich habe das tatsächlich schon gesagt bei uns an der Praxis, wenn alle anderen krank werden, mache ich eben alles erstmal alleine. Ist ja nur eine absehbare Zeit, so, ne? Aber hast recht, das geht natürlich in viele Richtungen nicht. Ist nicht zu Ende gedacht, war nur so eine...
Nee, ich bin, ach komm, das muss nicht alles zu Ende gedacht sein. Das ist hier ein wilder Podcast, wir sind unstrukturiert.
Ja.
Och, das kommt mir aber nicht so vor.
Ja, aber immerhin haben wir jetzt endlich wieder eine Folge... Tatsächlich die erste Folge, wo es 3 Wochen gedauert hat, krankheitsbedingt hinter uns gebracht. Ich hoffe, dass das auch für viele jetzt interessant war. Danke auch an meine Frau, die hier heute mitgemacht hat. Jetzt müssen wir wahrscheinlich kommen jetzt Kommentare. Ja, die muss jetzt immer mitmachen.
Nee, das glaube ich eher nicht. Aber ich muss mal überlegen, ich habe mir vorher gar keinen Lohn irgendwie ausgehandelt.
Ja, das.
Das Einkaufen, das mein Mann dann
ich gehe nachher einkaufen.
Genau, das ist schon genug. Und Flaschen wegbringen, genau.
Ja, das ganze Altglas von vor 2 Wochen.
Das haben wir unseren Freunden dann nicht zugemutet, das alles wegzubringen. Aber.
Ja, das wird jetzt noch ganz, ganz spannender. Ein großer Schritt für mich, jetzt wieder einfach vor die Tür zu gehen. Das kommt, also es ist ganz ernsthaft, kommt mir komisch vor.
Das habe ich aber schon gehört von einer anderen Familie aus dem entfernten Bekanntenkreis, die auch 5 Leute sind, 4 davon Corona hatten, aus dem Skiurlaub mitgebracht. Die sind nach ihren 2 Wochen zwar wieder vor die Tür, aber gehen immer nur so bis in ihren Wendehammer. Da können die Kinder spielen und so. Aber die sind auch noch ganz aufgeregt, ob sie sich denn jetzt wirklich mit anderen treffen dürfen. Ne? Also man ist so total noch darauf, oh Gott, hoffentlich stecke ich keinen an.
Nee, das ist bei mir gar nicht so. Bei mir ist es einfach nur ein komisches Gefühl, weil ich jetzt 2,5 Wochen hier zu Hause rumgehangen habe. Also einfach dieser Tapetenwechsel auf einmal.
Also, gucken wir mal, was draußen in der Welt jetzt los ist.
Genau.
Das war übrigens für meine Frau und mich auch so ein Ding. Wir sind ja mit dem Auto zum Arzt gefahren für den Abstrich.
Ja.
Und da waren ja nur im Auto und sind auch nicht ausgestiegen dabei. Mhm. Und dann gab es eine Baustelle, die bei uns in der Stadt, in der wir wohnen, beseitigt wurde. Und keine Leute auf der Straße, nichts. Und wir fahren diese neu renovierte Straße mit dem Auto. Meine Frau sagte, ach, die können wir auch noch 2-mal fahren.
Siehst du, genau.
Da bin ich mal gespannt, wie das Gefühl gleich ist, wieder draußen zu sein. Gut, also vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass es mit der Technik hat ja jetzt besser funktioniert als gedacht.
Ja, manchmal war es ein bisschen abgehackt, ne?
Ja, aber ging eigentlich, fand ich jetzt so ganz gut. Ihr habt denn alle zumindest auf dem Bildschirm gesehen, auch wenn er ganz oft Funkstille hatte da drüben.
Oh ja, wir haben dich zugelabert. Aber
soll ich dazu bei? Nein, also... Das tut mir ja auch gut.
Naja, geht so. Also es tut uns leid, denn. Aber ihr
habt. Nee, ich quatsche sowieso viel zu viel.
Okay, na gut, dann.
Na, ich unterbreche ja immer dann netterweise. In der letzten Folge habe ich auch, glaube ich, relativ viel unterbrochen. Wir waren wieder 2, 3 Leute, die das sehr lobend erwähnt haben, wie oft ich
daran, weil mein armer Mann zu Hause nicht zu Wort kommt, muss er, wenn er mal reden darf, die anderen Leute unterbrechen.
Ach, ist das süß.
Alle Schuld auf mich, das ist in Ordnung.
Genau, und dann kann ich zwar nicht versprechen, dass die nächste Folge Corona-frei wird, aber Corona-ärmer. Wir müssen jetzt einfach mal wieder hier versuchen, ein normales Leben anzufangen. Also zumindest auf unserer medialen Seite hier.
Wollte ich gerade sagen, wir müssen irgendwie wieder einen normalen Fahrrad-Podcast dann machen. Und,
genau.
Aber es wäre jetzt auch sehr befremdlich gewesen, muss ich auch sagen, wenn wir einen irgendwie Fahrrad-Podcast mit irgendeinem Fahrradthema gemacht hätten und wir hätten irgendwie totgeschwiegen, dass ihr nun positiv getestet seid und wir freiwillig 2 Wochen Quarantäne gemacht haben. Das wäre ja auch nicht korrekt gewesen.
Nein, ich glaube, das ist schon ganz authentisch so und
ja, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was die Leute so in die Kommentare schreiben. Vielleicht sind ja auch schon Leute dabei, die auch schon betroffen waren, ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Das wäre natürlich auch super interessant, wenn ihr da eure Sachen nochmal, eure Erfahrungen mit postet. Vielleicht Sachen, die wir vielleicht im nächsten Podcast als Feedback nochmal mit aufnehmen können. Und ansonsten, ja, hoffe ich, dass wir euch nicht allzu sehr gelangweilt haben oder Quatsch erzählt haben. Wie gesagt, unsere medizinischen Expertisen hier sind zwar durch die Ärzte zum Teil fundiert, aber gerade was den Coronavirus angeht, sind es manchmal auch nur Spekulationen, die wir irgendwo gelesen haben.
Also auf jeden Fall.
Aber jeder macht sich so seinen Kopf, viel eigene Meinung jetzt dabei hier. Ansonsten, ja, hoffen wir, dass ihr alle gesund bleibt, noch ein bisschen Sport machen, Immunsystem stärken und Dan und ich werden dann wahrscheinlich, so wie es aussieht, das nächste Mal wieder zusammen im Studio sitzen.
Ja, ich glaube, das ist vertretbar.
Ein paar interessante Telefonpartner und so haben wir auch schon im Hintergrund, mit denen wir nochmal ein paar Gespräche führen wollen. Also wir werden euch auf jeden Fall weiter mit Content versorgen, weil das ist ja auch wichtig, dass man was zu hören hat jetzt in dieser Phase der Menschheit.
Ja, ich bedanke mich auch. Hat Spaß gemacht.
Ja, denn.
Und alles nochmal auch für dich Kompliment, dass du dich durchgerungen hast.
Na, mal sehen.
Genau,
ich muss
das
es mir
von meiner
anhören.
Seite auch nochmal. Genau.
Das alles ist, sich selber zu hören. Ist
also nicht, nein, nicht selber anhören, das ist nicht gut.
Okay, dann lasse ich das lieber weg.
Man gewöhnt sich aber. Nach dem 5. Mal dran hören, gewöhnt man sich auch an seine Stimme.
Ja, nach 5 Mal muss ich mir das.
Wobei die Frauen, die kennen ihre Stimme schon sehr gut, weil die ja immer diese Sprachnachrichten per WhatsApp schicken. Meine Frau spricht so 5 Minuten lange Sprachnachrichten. Bevor sie die abschickt, hört sie sich die nochmal an. Das heißt, an ihre Stimme ist sie auf jeden Fall gewohnt.
Das mache ich wirklich. Deswegen habe ich auch nie Zeit.
Also eigentlich sind diese WhatsApp-Sprachnachrichten auch schon ein Podcast wert.
Das ist ja mal eine Unsitte, die ist ja überhaupt nicht zu toppen.
Mit der Sprachnachricht, ja, sie nervt auch selbst.
Sprachnachrichten bei WhatsApp ist Egoismus pur.
Ja, okay.
Für dich ist das dann bequem, diese Sprachnachricht drauf zu sprechen, aber für denjenigen, der sie dann wirklich abhören muss, ist das ja eine Qual. Also ich habe da mit Ingo genau auf einer Wellenlänge, das muss man ignorieren.
Ja, aber ich habe.
Ich kriege auch keine mehr von ihr, es sei denn, sie sitzt im Auto und kann nun wirklich nicht tippen.
Ja, aber ich mache dann nur 3 Worte oder so, weil das hat Ingo mir beigebracht. Mein Mann kriegt keine mehr.
Ich kriege ja von manchen, auch von Bekannten Sprachnachrichten, es ist ja alles so, ich nehme ja alles zur Kenntnis, was auf meinem Display erscheint. Ich bin auch ein schneller Leser und sonst wie. Dann weiß ich auf den ersten Blick, oh, da will einer von mir das und das und dann weiß ich, okay, habe ich das im Kopf. Bei einer Sprachnachricht weißt du ja nicht, was dich erwartet. Du kannst nicht den ersten Satz lesen, hier, Ingo, du musst noch einkaufen gehen, sondern wenn mir das einer drauf spricht, höre ich das vielleicht abends, wenn ich im Bett liege, weil ich den ganzen Tag über keinen Bock hatte, mir eine Sprachnachricht anzuhören.
Na, aber da kann ich noch mal eine Anekdote erzählen, von wegen du siehst alles, was auf deinem Display steht. Wenn man meinem Mann eine E-Mail schreibt und schreibt da 3 verschiedene Sachen rein, muss man am besten vorher ankündigen, bitte bis zu Ende lesen, es sind 3 verschiedene Themen in dieser E-Mail, weil er normalerweise die so schnell überfliegt und nach dem ersten Thema aufhört, weil er weiß, dass reicht.
Ja, ich gucke mir nur die E-Mail-Vorschau an. Ich kaufe die gar nicht auf.
Ja, siehst du, das ist ganz, also besser dann 3 E-Mails schicken.
Aber das habe ich in der Firma auch schon gesagt. Schreibt in den Betreff, was ihr von mir wollt, weil sonst lese ich im letzten Satz nicht, ach, und kannst du das und das noch besorgen?
Ja, genau, so ist das. Naja, gut.
Ja, so viel jetzt dazu. Reicht. Ja, das ist wir ja, das wird jetzt
aufhören, sonst wird es
also,
zu intim.
Wenn das jetzt noch mehr wird, dann werden Yves und ich noch einen Beziehungspodcast.
Nein, ich klinke mich aus. Ja, und tschüss, ihr macht noch einen Beziehungspodcast.
Wir machen Enjoy Your Partner noch als
bitte, aber nur your neuen Partner. Podcast. Genau. Okay, also dann tschüss, ich muss jetzt weg.
Tschüss.
Genau. Bis bald, ne? Danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Ciao.